Attention. Das ist die Big Show auf sportradio360.de, das Sündesmoseband der deutschsprachigen Sportberichterstattung. Letztlich kaum bekannt, aber für den funktionierenden Sportfan im Grunde unerlässlich. Wir stellen die unangenehmen Fragen.
Und dann frage ich mich ganz ehrlich, wer braucht das noch?
Wir zeichnen Beziehungsmuster nach.
Die Sportskameradin Katrin Müller-Hohenstein und der Sportskamerad Oliver Kahn, der, glaube ich, ein Auge auf die Sportskameradin Internet geworfen hat.
Und hier ist der Mann, der sich kaum zwischen Wimbledon und Champions League Finale entscheiden kann. Euer Gastgeber in der Big Show, im aktiven Onside, Marco Hagemann.
Trippelverdacht in München, nicht nur in der Allianz Arena, sondern auch in Episode 90 unserer kleinen, sympathischen und dennoch Big Show. Wir peilen Sportereignisse auf mindestens drei Kontinenten an, wagen den Dreisatz, Grundlinie, Loipe, Eckfahne und überlegen uns schließlich, wie wir unsere Dreierquote so exorbitant in die Höhe schrauben können, damit Tim Olbrecht nicht das Ende der deutschen Fahnenstange in der NBA bleibt. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. Wir haben ja in der vergangenen Woche sozusagen die Gewinnspielfrage ins Leben gerufen. Hier bei sportradio360.de. Alles weitere dazu am Ende unserer heutigen Big Show. Auf geht's! Los geht's bei uns bei sportradio360.de natürlich mit unserem großen Fußballteil. Und dazu begrüße ich bei uns in der Leitung Philipp Seldorf von der SZ. Grüße dich, Philipp. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, das große Thema, logischerweise auch einen Tag danach, das Pokal-Viertelfinalspiel zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. 1-0 haben die Bayern gewonnen. Und wenn natürlich jetzt viele Bayern sagen, jetzt ist die Fußballwelt, die nationale, wieder gerade gerückt, ist es wirklich so einfach?
Ja, für die Bayern scheint das ja sehr wichtig zu sein, dieses Fazit ziehen zu dürfen. Ich glaube, dass es grundsätzlich aber auch berechtigt ist, so zu urteilen. Die Bayern haben gestern gezeigt, dass sie zurzeit die bessere Mannschaft sind und haben das auch mit Mitteln gezeigt, die ja einen noch größeren Horizont zu erkennen gegeben haben, als bei den relativ leichten Siegen, die sie bisher in der Liga eingesammelt haben, weil sie sich eben gegen doch einen einigermaßen ebenbürtigen Gegner haben durchsetzen müssen.
Jetzt haben wir im Halbfinale nur noch Erstligisten drin, mit dem SC Freiburg, dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg. Kann man schon so salopp formulieren, auch wenn natürlich einige sagen, das kostet meistens immer dann 3 Euro, manchmal auch 6 Euro ins Phrasenschwein. Im Fußball ist alles möglich. Nichtsdestotrotz, der Weg zum Double ist nun komplett frei für die Bayern.
Ja, das ist ja logisch. Da die Bayern ja ohnehin als kaum mehr bezwingbar gelten müssen, sind sie natürlich die ganz großen Favoriten. Aber so wie der SC Freiburg in dieser Saison spielt, ich habe ihn öfter live erlebt, sind die Bayern da auch vor keiner Überraschung sicher. Und ehrlich gesagt, mir wird's gut gefallen, wenn es am Ende einen Überraschungssieger geben könnte.
Warst du eigentlich enttäuscht, ob der Vorstellung von Borussia Dortmund, insbesondere natürlich in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte wurde es ja besser?
Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ehrlich gesagt mehr erwartet, vor allen Dingen eine bessere Mannschaftsleistung. Es sind aber einige Spieler doch deutlich abgefallen. Spieler, die ja sonst die individuelle Klasse von Dortmund eigentlich markieren. Lewandowski, Reus zum Beispiel. Ja, dann hat die Innenverteidigung natürlich doch eklatante Schwächen gehabt. Schmelzer war nicht gut während der ersten Hälfte. Der hat sich dann aber wenigstens mit Einsatz und Kampf wieder zurückgebracht. Aber insgesamt fand ich Dortmund eher enttäuschend, ja.
Ich habe mal so ein bisschen auch so soziale Netzwerke überflogen nach
hallo,
dem
hallo?
Spiel. Ja, hallo? Hörst du mich, Philipp?
Im Moment bist du irgendwo im Weltall und nicht zu hören für mich.
Okay, hörst du mich jetzt besser?
Nee. Jetzt wieder besser.
Ah, sehr gut. Ich habe gestern mal so ein bisschen auf soziale Netzwerke überflogen, die Meinungen nach diesem Spiel. Vieles konzentrierte sich auch eben auf Robert Lewandowski. Es wird ja schon seit Wochen kolportiert, dass der Wechsel zum FC Bayern bevorstehe. Wann ist eben noch die Frage, ob jetzt diesen Sommer oder dann 2014. Viele waren wirklich entrüstet, ob auch der Körpersprache von Robert Lewandowski gestern, gerade im Vergleich zu Mario Mandzukic, hat dich das auch ein bisschen schockiert, wie viele BVB-Fans auch?
Also ehrlich gesagt, das Lesen von Körpersprache ist so eine modische Neuerung. Jeder meint, an stummen Spielern genau erkennen zu können, ob sie nun gut drauf sind oder schlecht drauf sind oder ob sie gar irgendwie lustlos sind. Das funktioniert aber meines Erachtens nicht. Da gibt es einzelne Außen wie Lukas Podolski, bei denen sieht man wirklich nahezu bei Anpfiff, ob er ein gutes Spiel macht oder nicht. Bei Lewandowski würde ich das so nicht gelten lassen. Es ist einfach auch so, dass Mandzukic und Lewandowski zwei sehr unterschiedliche Spieler sind. Und Mandzukic ist eben jemand, der mit ja teilweise brachialem Einsatz punktet. Lewandowski ist auch jemand, der viel Einsatz bringt, aber beileibe nicht eben mit dieser enormen physischen Intensität. Gestern war es allerdings in der Tat wenig und es war auch aus der Ferne, da gebe ich dann doch wieder den Körpersprachelesern recht, war nicht viel zu erkennen von ihm.
Gehen wir mal weg vom Pokalspiel, das wird jetzt sicherlich uns auch vielleicht bis morgen beschäftigen, dann ist ja auch wieder Fußball-Bundesliga. Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja durchaus Sympathien zum FC Schalke. Ein Thema, das natürlich auch immer ein Thema ist derzeit. Dennoch hat man in den letzten Spielen das Gefühl gehabt, und das war auch erkennbar, gerade auch in der Champions League bei Galatasaray Istanbul, dass sich der FC Schalke, sagen wir mal, wiedergefunden hat, dass die Leistungen stabilisiert worden sind, jetzt gerade unter Jens Keller. Ist das ein Eindruck, der tatsächlich so ist, oder ist das womöglicherweise auch ein trügerischer Eindruck im Moment?
Nee, der Eindruck ist berechtigt. Also in den letzten drei Spielen hat es doch einen relativ deutlichen, sogar unverkennbaren Aufwärtstrend gegeben gegenüber den Spielen in den Vorwochen und Monaten. Das fing in Mainz an, wo es zwar nur zu einem sehr glücklichen Remis gereicht hat, wo die Mannschaft aber eben einfach mehr Haltung gezeigt hat und auch spielerisch sich verbessert hat. In Istanbul waren sie sehr gut. Lustigerweise war dieses Spiel im Achtelfinale der Champions League aber fast eine Art Erholungsurlaub für Schalke, weil der Gegner einen ganz anderen Stil gespielt hat, als man das in der Bundesliga kennt, als das in der Bundesliga inzwischen üblich ist, wo man ja sehr aggressiv spielt mittlerweile. Und zwar, das findet man vom Tabellenletzten bis zum Tabellenersten als Merkmal. Galatasaray hat enorm viel Platz gelassen, hat die Schalke kombinieren lassen bis zum Strafraum hin. Das war für Schalke sehr ungewohnt, aber auch sehr erfreulich. Und man hat ja dieses Spiel erstaunlicherweise regelrecht dominieren können.
Weil du eben natürlich auch dich sehr dafür interessierst, für diesen Verein, glaubst du denn persönlich, dass Jens Keller über die Saison hinaus eine Chance hat, Cheftrainer zu bleiben?
Nein, das glaube ich nicht. Dafür ist er eigentlich als Person nicht geeignet. Und das sieht man in Schalke inzwischen auch so, beziehungsweise das hat man eigentlich von Anfang an so gesehen. Nichtsdestotrotz macht er eine sehr seriöse Arbeit mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz und man sieht durchaus, dass er die richtigen Ziele setzt für die Spiele. Da hat er sich auch ein bisschen emanzipiert von dem Erscheinungsbild, das er nach außen erzeugt. Das ist gut für die Mannschaft und gut für ihn. Dennoch bin ich sehr sicher, dass ab der kommenden Saison ein anderer Trainer die Mannschaft betreuen wird.
Bei FC Schalke hat man den Trainer ja gewechselt, Philipp Stevens nicht mehr mit dabei. Jens Keller ist jetzt erstmal am Ruder. Es hat einige andere Teams gegeben, die ja auch die Trainer gewechselt haben. Speziell wäre da die TSG 1899 Hoffenheim zu nennen. Verloren am vergangenen Spieltag in Augsburg 1-2. Das sagen sie auch ganz unverblümt in Hoffenheim, schwache Leistung, wirklich indiskutabel, dort gegen einen direkten Kontrahenten zu verlieren. Wie siehst du die Lage in Hoffenheim? Ist sie tatsächlich so weit, dass man sagen kann, im Moment ist von den dreien, die da unten drin stehen, einfach Augsburg die beste Mannschaft von den dreien, sodass Hoffenheim tatsächlich sogar direkt absteigen könnte?
Ja, absolut möglich. Also wir haben ja im vorigen Jahr gesehen, was so ein Abwärtstrend bewirken kann bei Hertha BSC. Da hat es zwar für den 16. Platz gereicht, aber dann eben nicht für die Qualifikationsspiele gegen Fortuna Düsseldorf. Wir haben es im Jahr davor gesehen, als Eintracht Frankfurt direkt abgestiegen ist. Ein negativer Trend kann eine Mannschaft einfach tatsächlich in den Abgrund reißen. Das kann jetzt auch mit Hoffenheim passieren. Es kann aber genauso gut passieren, dass die mal zwei Spiele hintereinander gewinnen und sie dann auf einmal sich souverän auf den 16. Platz retten. Mehr ist wahrscheinlich nicht drin. Und dass sie sich dann auch gegen den Dritten der zweiten Liga durchsetzen. Das ist alles eine Frage des Trends, glaube ich. Was die Leistungsmöglichkeiten dieser Mannschaft angeht, da sind sie, glaube ich, über Zweifel erhaben. Aber es ist eben so, dass diese Parameter ja nicht objektiv nutzbar sind, sondern dass sie eben immer den aktuellen Gegebenheiten unterworfen bleiben. Und da zeigt der Trend natürlich ganz eindeutig nach unten. Und die Mentalität dieser Mannschaft, die ist ja seit Jahren ein Problem. Damit hat sogar schon Rangnick zu kämpfen gehabt nach diesem phänomenalen ersten Halbjahr in der Bundesliga. Das ist sicherlich auch beruht sicherlich auch auf dem Standort Hoffenheim, der halt keine Motivation erzeugt, wie vielleicht, was weiß ich, Stuttgart oder Schalke oder Bremen oder sonst welche traditionellen Fußballschauplätze.
Was glaubst du, was würde so ein direkter Abstieg beziehungsweise generell ein Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga in Sinsheim für die TSG bedeuten? Was könnte da passieren?
Ich glaube, dass da erstmal gar nicht so viel passiert. Dietmar Hopp hat ja angekündigt, dass er seinen Verein nicht fallen lassen wird, dass er ihn auch in der zweiten Liga unterstützen wird. Damit sind schon mal die gröbsten Existenzängste gebannt. Der Verein kann sich in der zweiten Liga reorganisieren und kann sofort wieder aufsteigen. Also das ist jederzeit möglich und dann fängt man halt wieder von vorne ein. So ist das Fußballgeschäft und so funktioniert es in diesem Perpetuum mobile. Ich würde das jetzt nicht für einen auf Sinsheim begrenzten Weltuntergang halten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schwerer Rückschlag, der aber, glaube ich, im Rest des Landes nicht mit allzu großer Trauer verfolgt wird.
Das könnte durchaus sein. Ich möchte mal die Brücke schlagen zum DFB-Pokal. Da ist Hoffenheim gleich in der ersten Runde mit großem Bohai ausgeschieden. Berlin bei einem Amateurverein mit 0-4.
Ja, das ist natürlich ein Zeichen für das ganze Jahr gewesen.
Absolut, ja. Gerade wenn natürlich einige schon von internationalen Ansprüchen gesprochen haben. Apropos Pokal. Bei uns ist es möglich, uns auch via Facebook Fragen zu schicken, hier bei Sportradio 360. Das hat auch Matt Jauch getan. Zwar, das hast du sicherlich auch mitbekommen, Stefan Effenberg hat ja einen Vorschlag geäußert, dass man eventuell Setzlisten einführen könne im DFB-Pokal, ähnlich so wie im Tennissport. Als Kompromiss könnte man diese ja erst nach Weihnachten einführen, wie Matt Jauch vorschlägt, damit die ersten Runden gleich bleiben. Was hältst du denn generell von einer etwaigen Setzliste?
Ja, die Frage ist jetzt nicht ganz bei mir angekommen, aber ich kann mir denken, dass du wissen möchtest, was ich davon halte. Genau. Und ich finde, das ist grober Unfug. Das ist immer ein offener Wettbewerb gewesen. Und das soll auch so bleiben, wenn es denn halt durch das Los sich ergibt, dass plötzlich im Viertelfinale die beiden potenziell besten Mannschaften aufeinandertreffen, dann ist das eben so und das freut vielleicht die anderen und gibt ihnen eine Chance. Im Übrigen, diesmal freut es sogar den Bundestrainer, denn jetzt ist einer von den beiden großen Mannschaften nicht mehr im DFB-Pokal, kann nicht mehr das Finale erreichen und er hat sie möglicherweise für seine USA-Tournee zur Verfügung, die Spieler aus Dortmund.
Könnte sein. Aber es gibt ja vielleicht eine Mannschaft, die du auf dem Zettel hast im Pokal, nämlich den SC Freiburg. Du hast sie ja diverse Male gesehen, wie du uns verraten hast. Gerade diese Situation, als Christian Streich übernahm, da war der SC Freiburg Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga. Ein, wie ich finde, ein überragender Trainertyp, auch als Mensch wirklich mit vielen Geschichten auch behaftet, die sehr interessant sind. Er kommt, wie ich finde, sehr wahrheitsgemäß auch rüber, sehr natürlich rüber. Ist es das Geheimnis des SC Freiburg tatsächlich nur Christian Streich?
Nein, auf gar keinen Fall, denn natürlich ist Streich sozusagen der Mann, der den Anstoß gegeben hat. Er hat ja damals auch die Entscheidung getroffen, mit dem Verein mit Sicherheit, den eigentlich besten und wertvollsten Spieler zu verkaufen, Cissé, und stattdessen eben mit, sagen wir mal, einer besseren Juniorenmannschaft anzutreten. Und darin liegt natürlich eines der Geheimnisse dieses Erfolges, dass die Freiburger Fußballschule eben doch sehr viele großartige Talente hervorgebracht hat. Das sind ja Spieler, die inzwischen eben mit großen Begehren auch in anderen Clubs gesehen werden. Caligiuri zum Beispiel oder Sorg, der als Außenverteidiger große Perspektiven hat. Baumann, wirklich ein exzellenter Torwart ist, immer so ein bisschen zu kurz kommt, wenn über die deutschen Nachwuchstorhüter gesprochen wird. Und es gibt eine Reihe anderer erstklassiger Spieler, nicht? Insofern liegt die große Stärke des SC Freiburg nicht nur in dem findigen und wirklich schlauen Trainer, sondern eben auch in einer findigen und wirklich schlauen Mannschaft. Ich meine, Max Kruse ist ein Stürmer, den kann man gar nicht richtig definieren, außer eben über das Merkmal seiner Cleverness und seiner wirklich enormen Spielintelligenz.
Ich glaube auch, dass der SC Freiburg, gerade so, wenn wir auf die Fußball-Bundesliga-Tabelle auch gucken, gegenüber dem FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt, ich glaube schon im Moment die Mannschaft ist, die das stabil und erfolgreich nach Hause spielen kann in dieser Saison. Somit ist Europa durchaus denkbar, auch wenn Christian Streich natürlich davon nicht viel wissen möchte im Moment, was ja auch nachvollziehbar ist. Muss natürlich der SC Freiburg noch eine Menge tun. Philipp, vielen, vielen Dank. Ich möchte dich aber noch nicht entlassen, bevor wir noch nicht gehört haben von dir, was denn so deine persönlichen Highlights am kommenden Wochenende sind?
Ich werde am Samstag selber spielen. Das ist das wichtigste Highlight natürlich. Habe aber das Vergnügen, dass ich dann natürlich nach dem Duschen zum Spiel Leverkusen gegen Stuttgart gehe.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, wo spielst du? Und natürlich auch welche Position?
Ich spiele bei der Traditionsmannschaft Kickers Grüngürtel in Köln. Die gibt es seit 1981, hat sich noch zu meiner Schulzeit gegründet und es leben immer noch einige aus dieser Gründergeneration. Ich bin auch einer von den Veteranen.
Und Position?
Position, ich würde mal sagen, Mittelfeld.
Ah, der Zehner, sozusagen.
Ja, das haben Sie gesagt.
Ja, okay. Vielen Dank, viel Spaß natürlich am Samstag beim eigenen Spiel und dann natürlich auch mit Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören hier bei Sportart 360. Dankeschön.
Ja, mache ich gern. Hm?
Danke.
Gut, viel Spaß.
Danke, ciao. Tschüss.
Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
Wir sind zurück bei Sportradio 360.de, die Big Show Teil 90. Und wir schauen mal in eine Liga, die wir gar nicht so häufig betrachten hier bei Sportradio 360.de. Das werden wir in Zukunft aber ändern, nämlich in die zweite Fußball-Bundesliga. Wir haben zwei hochinteressante Gesprächspartner zu Gast, nämlich einmal einen sehr sympathischen, netten Kollegen von Sport1, Alexander Wölfing. Grüße dich, Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und von der BZ, also aus Berlin, Florian Witte. Hallo Florian.
Guten Morgen, hi.
Wenn wir euch beiden schon da haben, zweite Liga, ihr seid große Experten. Florian, Hertha BSC, ein Verein, der dir durchaus naheliegen könnte, wenn du schon für die BZ tätig bist. Jetzt hat die Hertha 13 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Erstmals Tabellenführer. Ich glaube, wenn ich richtig gelesen, recherchiert habe, 21 Spiele in Liga 2 ungeschlagen. Was müsste denn eigentlich anders werden in der Fußball-Bundesliga als zum Beispiel eben nach dem letzten Aufstieg?
Ja, also ich denke, erstmal kann man sagen, Hertha ist durch, auch wenn es noch keiner so richtig offiziell zugeben will, aber das kann man eigentlich nicht mehr verspielen. Es geht jetzt darum, sich im Sommer geschickter zu verstärken, als man das nach dem letzten Aufstieg getan hat. Darauf liegt jetzt, glaube ich, auch das Hauptaugenmerk. Da wird hinter den Kulissen mit Hochdruck dann gearbeitet. Und dann kann es auch mit dem Klassenerhalt klappen. Sicher ist aber, es muss sich verstärkt werden, weil ich glaube, da sind sich alle einig, der Kader, wie er jetzt ist, reicht nicht zum Klassenerhalt oder nicht zu 100%. Man kann mit dem Kader drinbleiben, aber man würde mit Sicherheit von Anfang an gleich wieder gegen den Abstieg spielen. Und das will in Berlin niemand.
Wenn du schon sagst, man müsste sich geschickter verstärken, bedeutet das im Klartext in allen Mannschaftsteilen?
Also ich denke, außer im Tor, womit Thomas Kraft ein Spieler ist, der, ich glaube, bei der Hälfte aller anderen Bundesligisten mindestens auch die Nummer 1 sein würde, braucht man in allen Mannschaftsteilen Verstärkungen, vielleicht mit Abstrichen des Sturms. Da ist man mit Ramos und Lasogga eigentlich schon top besetzt. Man muss aber davon ausgehen, dass man aufgrund der finanziellen Situation bei Hertha einen der beiden Spieler verlieren wird. Und dann sollte auch noch im Sturm nachgebessert werden.
Mhm. Alex, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig, aktuell noch der erste FC Kaiserslautern, wobei ja Mannschaften auch von hinten so langsam Richtung Platz 3 drücken. Sind das aber nichtsdestotrotz im Moment die drei Mannschaften da oben, die in dieser Saison einfach auch den besten Fußball spielen?
Ja, also ich sage jetzt mal simpel deshalb ja, weil bester Fußball ist trotz allem ja auch ein erfolgreicher Fußball, sagt jetzt natürlich auch der Bayern-Sympathisant. Die spielen schon einen zumindest attraktiven, das ist kein Zauberfußball, aber speziell die Braunschweiger spielen ja gewiss keinen defensiven Fußball, sondern die versuchen ihr Glück tatsächlich ja auch vorne zu finden, das mit Erfolg. Insofern, deren Fußball ist gut zu gucken. Die Hertha ist brutal, positiv gesprochen, brutal effektiv. Also bei denen fehlt mir so noch ein bisschen die große Kreativität, der große Spaß, die große Euphorie. Aber wer seit Mitte August ungeschlagen ist, hat definitiv recht. Aber auch das Spiel am Montag gegen Lautern war jetzt auch kein Offensivfeuerwerk und keine große Kreativitätsoffenbarung. Deswegen werden die für die erste Liga sicher, gerade was die Kreativität betrifft, ein bisschen nachbessern müssen. Und ja, Kaiserslautern hat ja auch einen ordentlichen Kader, der sicher auch für in der ersten Liga jetzt nicht komplett nur geohrfeigt werden würde. Die spielen schon gut, aber es gibt dahinter, Gottes Willen, St. Pauli an guten Tagen, Köln an guten Tagen, die spielen sicher einen ähnlich guten Fußball.
Über die Euphorie zum Beispiel in Braunschweig, glaube ich, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Die lechzen ja danach, in die Bundesliga dann aufzusteigen. Da wird Tradition ja auch gelebt. Bei Hertha, Florian, habe ich jetzt mal so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, beziehungsweise auch mal quer gelesen. Da sagt man, dass die Euphorie nicht so sei, wie zum Beispiel in der letzten Zweitligasaison, als man aufgestiegen ist. Ist das so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil ich glaube, der Zuschauerschnitt liegt ja auch bei 38.000 Zuschauern circa. Das sind ja Zuschauerzahlen für Zweitliga-Verhältnisse, die enorm sind. Auch klar höher als zum Beispiel Zuschauerschnitt in der ersten italienischen Liga. Nichtsdestotrotz, wenn du das mal vergleichst mit der letzten Zweitligasaison, als man aufstieg, und der diesjährigen Zweitligasaison, gibt es da Unterschiede?
Ja, also ich denke, erstmal muss man klar sagen, natürlich ist es Jammern auf hohem Niveau. Ganz viele andere Clubs in ganz Europa wären froh über so einen Zuschauerschnitt. Aber der Unterschied ist natürlich merklich. Also ich sag, nach dem ersten Abstieg war es so ein bisschen in Berlin so, oder nach dem ersten Abstieg vor 2 Jahren war es so, dass das so ein bisschen ja Kultstatus hatte. Wir sind jetzt abgestiegen, das war ein Betriebsunfall und jetzt marschieren wir mal alle ins Olympiastadion, sehen die Mannschaft nur gewinnen, die haben Erstligakader, wir marschieren durch und feiern. Und dann hat niemand damit gerechnet, dass Hertha sofort wieder absteigt. Und ja, jetzt ist es, ich will nicht sagen Alltag, aber schon so ein bisschen Normalität geworden. Man kann sagen, irgendwie der Hertha hat den Anfang gemacht, eine Fahrstuhlmannschaft zu werden. Und ja, dieser Kult zweite Liga, dieses ja kultige ins Stadion gehen, das ist weg und die Leute haben nicht mehr ganz so große Lust darauf. Und ja, das merkt man natürlich merklich, oder das spürt man an den Zuschauerzahlen. Und man spürt es auch in der Stadt. Also Hertha ist diese Euphorie, die damals Markus Babbel ausgelöst hat mit der Mannschaft, nach dem Abstieg, die ist absolut nicht mehr vorhanden, obwohl Jost Luke es eigentlich verdient hätte, weil der super Arbeit hier macht und eigentlich, also für Zweitliga-Verhältnisse, da eine super Mannschaft aufgebaut hat.
Mhm. Bei uns gibt es ja die Möglichkeit, bei sportradio360.de uns Fragen zu schicken, unter anderem über soziale Netzwerke, sprich unter anderem über Facebook. Fabian Saft hat uns geschrieben und der hat eine Frage zu Ronny. Er fragt, wie seht ihr die Zukunftschancen eben von Ronny an der Spree?
Ja, das ist bestimmt die im Moment spannendste Frage, was Hertha angeht. Aktuell laufen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. Der Vertrag läuft aus. Hertha will ihn unbedingt behalten. Allerdings ist Hertha nicht bereit, jeden Preis zu zahlen und kann auch nicht jeden Preis zahlen. Ronny wird 27 dieses Jahr. Das ist natürlich der Vertrag für ihn, der sich auszahlen soll. Von daher pokert er sehr hoch im Moment noch. Und da liegen beide Seiten nach allem, was ich weiß, noch relativ weit auseinander. Und ich glaube, Hertha ist da gut beraten, nicht jedes Wettbieten mitzumachen, weil Ronny hat hier 2 Jahre auch gutes Geld verdient und hat aber nicht viel Leistung gebracht. Er hat jetzt etwas mehr als die Hälfte der Saison überragend gespielt, allerdings in der zweiten Liga. Und ja, da muss man jetzt abwarten, oder Hertha ist da auch skeptisch, ob er das so in der ersten Liga auch zeigen könnte. Und darum wird sich das noch ein bisschen ziehen. Ich gehe aber davon aus, dass sich da beide Seiten einigen. Hertha seine Möglichkeiten im vernünftigen Maße ausschöpft und Ronnys Wünsche halbwegs erfüllt werden.
Mhm. Alex, Florian hatte eben schon mal gesagt, Hertha müsse sich ja cleverer verstärken. Auch das ist eine Frage von Fabian Saft. Was hältst du von einem möglichen Wechsel von zum Beispiel Mike Hanke nach Berlin? Denn der Vertrag von Mike Hanke wird ja bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängert. Wäre das so einer?
Die Frage überrascht mich spontan, kann ich mir das ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen. Also ich persönlich finde den Mike Hanke einen sehr positiven Typen, einen sehr, ja, auch vom Kopf her und von der Art, wie er sich gibt, ja, fast schon hat er das Zeug zur Identifikationsfigur. Und das tut der Hertha gut. Ich meine, die großen Namen, die bei der Hertha momentan so rumrennen oder rumaktiv sind, das ist der Torhüter, das sind diese wunderbare Doppelsechs mit Herrn Kluge und Herrn Niemeyer und dann eben Ronny und Ramos. Wenn Herr Ronny nicht bleibt, braucht die Hertha vor allem Köpfe. Mike Hanke hat eine unglaubliche, ja, Erfahrung. Also ich würde spontan sagen, der kann der Hertha nur gut tun.
Gut, hoffen wir mal, dass wir die Fragen so dem Fabian auch vernünftig beantwortet haben, dass er damit zufrieden ist. Wir reden eigentlich ausschließlich fast positiv über Hertha BSC. Da soll dem Bundesliga-Aufstieg ja nichts mehr im Wege stehen. Und wir kommen zu einem Verein, Alex, der dir jetzt nicht wirklich komplett am Herzen liegt, weil du hast ja eben schon mal durchklicken lassen, dein Herz schlägt rot für den FC Bayern. Nichtsdestotrotz gibt es eine andere Mannschaft in der Landeshauptstadt Bayern, 60 München. Da ist nicht immer alles so positiv, was so die Meldung anbelangt. Da gibt es ja auch einige Irritationen zuweilen. Also 1860 München, derzeit Tabellenfünfter. Im Moment noch 6 Punkte Rückstand auf Rang 3. Auch da ist eben die Messe noch nicht gelesen, da kann auch noch was gehen. Aber was ist denn bei 60 München los? Was sagt uns dieser Verein in dieser Saison eigentlich?
Jetzt kommt natürlich ein bisschen der Bayern-Sympathisant durch. Aber hier in München sitzen, gibt es natürlich auch viele Kollegen, die mit den Blauen sympathisieren. Es ist das übliche Kopfschütteln. Also es ist dieses, der Fisch stinkt vom Kopf herunter bei diesem Verein. Er ist teilweise immer noch vergleichsweise provinziell geführt. Die Menschen sind zwar glücklich, dass es die Wildmoser Welt nach dem Motto, wir machen FC Bayern leid, nicht mehr gibt und der Verein sich
wieder versucht oder bodenständiger gibt. Aber es passt halt alles nicht zusammen. Sie sind in einem Stadion, wo sie sich nicht wohlfühlen, wo teilweise natürlich ob der Größe die Tribünen teilweise leer sind. Natürlich die ganze Investor-Geschichte, die irgendwie alles nicht zusammenpasst, und haben eigentlich einen Kader, der ja zu diesen irgendwas zwischen 3 und 6 einlaufen muss. Mhm. Aber sie haben nicht die Struktur und das Umfeld, eine Geschichte mal über länger als ein Jahr ein Konzept durchzuziehen, weil es alle 2 Monate von den unterschiedlichsten Seiten die unterschiedlichsten Ideen gibt. Jetzt sind wir dann doch lieber wieder ein, ich übertreibe, kleiner Dorfverein, der eben mit einem 15.000-Mann-Stadion wieder zu alten Kultzeiten zurückkommt. Dann gibt es das große Anspruchsdenken, wir müssen in die erste Liga, da hilft uns so ein kleines Stadion nicht. Der Löwe weiß natürlich mit dieser Übermacht Bayern in derselben Stadt, 60 weiß nicht so recht, wo ihre Heimat ist. Und das tut dann auch irgendwann dem ganzen Thema Kaderplanung etc., auch was Köpfe betrifft, nicht gut. Es gibt viele, die in München zwar sagen, toll, Daniel Birovka ist ein Kopf dieser Mannschaft und er gehört vom Typen genau eben zu 60 dazu, aber von der Leistung, die er auf dem Feld bringt, haben jetzt viele bezweifelt, warum der Herr einen ordentlichen, langfristigen, hochdotierten Vertrag für die nächsten, lass mich lügen, ich glaube 3 Jahre bekommt. Nach dem Motto, so kommen wir langfristig dann nicht weiter. Wenn wir so viel Geld ausgeben, müsste man es möglicherweise woanders investieren. Also es ist immer dieses Herzblutringen bei 60, wo viel Herzblut drin steckt, aber so die klare Linie, das klare Konzept, das gibt's in diesem Verein nicht.
Weil man sich vielleicht auch nicht traut. Florian, du vielleicht aus der Ferne betrachtet, bei 60 München, fehlt da mal einer, der dann sagt, so, ich mache jetzt hier komplettes Tabula Rasa und ich stelle den Verein mal ganz anders auf und eben nicht so, wie viele es sich dann wünschen?
Traut sich da keiner? Das ist für mich natürlich ganz schwer zu beurteilen. Was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass ich die Löwen eigentlich vom Kader her nominell als eine Mannschaft auf dem Zettel hatte, die härter gefährlich werden kann, die oben mit um den Aufstieg mitspielt. Ich meine, im Moment ist es noch nicht ganz vorbei, ich glaube aber nicht mehr, ich schätze da Köln im Zweifel stärker ein. Aber von daher glaube ich auch, dass es an diesem infrastrukturellen Problem liegt und natürlich könnte das eine Lösung sein, einen kompletten Neuanfang zu wagen. Allerdings hat man damit natürlich, ist immer das Risiko damit verbunden, dass es dann erstmal kurzfristig weiter nach unten geht und man den Aufstieg erstmal abhaken muss. Ne? Darum. Aber generell ist es schwer für mich zu beurteilen aus der Ferne.
Ja. Gehen wir mal ein bisschen die Tabelle runter. Da gibt es einige Vereine, auch Traditionsvereine, St. Pauli, VfL Bochum, MSV Duisburg, Dynamo Dresden, derzeit auf einem Relegationsplatz, die mittendrin stecken im Abstiegskampf. Die beiden Neulinge Sandhausen und Regensburg haben da so einen kleinen Abstand schon derzeit auf den Relegationsplatz beziehungsweise auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Die drei, die da unten stehen, Dresden, Sandhausen, Regensburg, sind das für euch auch die drei, die dann schlussendlich auch absteigen werden beziehungsweise eine Mannschaft hat natürlich auch die Chance, durch die Relegationsspiele in der Liga zu bleiben. Aber sind das die drei, die im Moment auch tatsächlich die schwächsten Teams darstellen in Liga 2?
Also Sandhausen und Regensburg würde ich unterschreiben. Da fehlt die Substanz, die Qualität und ich glaube, da geht die Welt auch nicht unter, wenn man absteigt und wieder in die dritte Liga geht. Bei Dresden sehe ich das anders. Das ist ein härteres Gegner am Sonnabend. Ich glaube, die Mannschaft ist wesentlich stärker eigentlich als Platz 16. Gut, die haben nun viele andere Probleme mit dem Drumherum im Moment. Hoffen wir, dass Sonnabend alles friedlich bleibt. Aber prinzipiell glaube ich, dass die sich da noch rausspielen werden. Gefährdeter sehe ich da dann eher noch Bochum oder, so leid es mir tun würde, auch Aue, dass die vielleicht noch auf Platz 16 rutschen und dann in die Relegation müssen.
Alex, was sagst du so dein Gefühl?
Wir können es kurz machen. Ich habe ja auch schon eingeatmet. Ich hätte es wortgleich gesagt. Also wirklich, Sandhausen und Regensburg sehe ich genauso. Da muss echt viel passieren, dass die sich retten. Dresden, wenn man sich auch so die Saisonendspurte in den letzten Jahren von Dresden anguckt, inklusive ihren Aufstiegsgeschichten, die kommen hinten raus für gewöhnlich, weil da dann wirklich alle nochmal an einem Strang ziehen können. Die Frage, wen die holen können, ist
da hätte ich tatsächlich als erstes Aue genannt, wahrscheinlich vom Sportlichen her, weil Duisburg sich doch jetzt im Vergleich zu ihrem Saisonstart schon ordentlich erholt hat. Aber Gottes Willen, die drei Clubs, die da drüber stehen, Bochum, Aue, Duisburg, sind alle zu schwankend, als dass sie dann nicht gefährdet wären, weil die Vorstellung, dass Bochum nochmal richtig in den Abstiegsstrudel kommt, ich weiß nicht, ob die Mannschaft vom Kopf her da dann damit umgehen kann. Und dann ist es oft derjenige, der von hinten kommt, mit ein bisschen Euphorie, der gewinnt dann möglicherweise dann hinten die knappen Spiele. Und es ist halt in dieser Liga, ich kenne jetzt den Spielplan nicht auswendig, aber es kann ja sein, dass die starken Teams, dass bei denen im Mai schon wirklich alles entschieden ist und dann kann es ja auch zu, vorsichtig formuliert, überraschenden Ergebnissen noch kommen.
Ich habe eben noch von vielen Traditionsmannschaften gesprochen. Für euch bei Sport 1, Alex, da ihr natürlich auch immer das Montagsspiel weiterhin live zeigt im Free-TV, sicherlich eine tolle Geschichte. Was kannst du uns erzählen, wie die Saison bislang bei euch auch anhand der Zuschauer-Einschaltquote gelaufen ist? Hat das schon was ausgemacht, dass eben Vereine wie Berlin, wie Braunschweig, Lautern, Köln in dieser zweiten Liga derzeit spielen?
Ja, das merkt man. Wir sind wieder bei einem Schnitt, auch dank der letzten zwei Spiele, der knapp um die, teilweise über der Million ist montags. Das war in der Vorsaison gewiss nicht immer so. Also klar, also ein Aufstieg von Hertha wieder in die erste Liga würde jetzt sozusagen der Zweitliga-Abteilung bei uns hier im Haus natürlich wehtun. Andererseits freut sich wieder die Erstliga-Abteilung. Also das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich sind wir natürlich für jeden Traditionsclub, es kommen ja aller Voraussicht nach auch ein paar Traditionsclub aus der dritten Liga hoch, wenn ich an Münster und Ähnliches denke. Klar, also in der Zweitliga-Welt haben wir das Spiel Gladbach gegen Köln zweimal montags natürlich sehr gerne und Hertha gegen Lautern haben wir auch sehr gerne. Alles, was da an großen Namen und Traditionsclubs, selbst ein Spiel wie vergangenen Montag, also Hertha gegen Lautern vor 37.000 Zuschauern, das ist Erstliganiveau vom kompletten Ambiente. Und das sieht man dann noch bei uns in der Quote. Da haben wir dann halt fast 1,2 Millionen im Schnitt und 1,9 Millionen in der Spitze. Das freut uns, ganz klar.
Sehr gut. Ihr beiden, ihr bleibt bitte noch in der Leitung. Denn wir haben ja mit euch auch noch ein bisschen was vor, nämlich über die BBL zu sprechen. Da ist sowohl der Florian mit Alba natürlich mittendrin im Thema und auch Alex kennt sich im Basketball sowohl in der BBL, aber auch hat er eine große Affinität zur NBA, wie ich weiß, wird sich da auch noch äußern können und auch wird er sich definitiv äußern nach einer ganz kurzen Pause hier bei Sportradio 360. Bis gleich.
Hier ist Robin Benzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
So, wir sind wieder zurück in der Big Show 90, sportradio360.de. Wir wollen uns um Basketball kümmern, BBL, und wir haben einen weiteren Experten bei uns in der Leitung, Stammgast hier jede Woche mit dabei. Dre ist da und erstmal Dre, herzlichen Glückwunsch. VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Wahnsinn. Bist du ausgerastet? Bist du feiern gewesen gestern?
Noch nicht, sag ich mal. Es ist auf dem kürzesten Weg nach Europa und der führt bekanntlich über Offenbach. Von daher, ja, sehr schön. Aber gucken wir mal, was Sonntag die Auslosung bringt. Und danach jubel ich vielleicht.
Komm bitte, Dieter Hecking hat schon gesagt, wir wollen Pokalsieger werden. Da ist schon mal was ganz nach oben gebaut worden bei euch.
Ja, es ist ja auch nichts Neues vom VfL, dass man sich hohe Ziele halt gibt, frei Absolut. Nach dem amerikanischen Motto, wenn man auf den Mond schießt und man verfehlt, landet man in den Sternen. Finde ich super, aber mir wäre dann Europa da auch schon genug.
In der Zukunft wird Ray sich auch nicht mehr über Basketball äußern, sondern nur noch über den VfL Wolfsburg, glaube ich, wenn der Titel geholt wird im Pokalfinale in Berlin. Ich weiß nicht, was mit Ray dann passieren wird. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Weiter in der Leitung Alexander Wölfing von Sport 1 und Florian Witte von der BZ. Florian, nicht nur Hertha BSC ist dein Thema, auch Alba Berlin. Anspruch Wirklichkeit, klafft dies bei Alba in diesem Jahr ein bisschen zu weit auseinander? Und wenn ja, warum?
Ja, also ich denke, Alba hat in der Saison den Ansprüchen angemessen angefangen, hat einen guten Start hingelegt. Euphorie hier auch entfacht in der Stadt mit der Verpflichtung von Sascha Obradovic, der als Spieler hier schon eine Legende war. Und haben dann leider ganz, ganz viel Pech gehabt, muss man sagen. Also erstmal hat sich vor der Saison Nathan Peavy verletzt mit einem Kreuzbandriss, der ein ganz zentraler Spieler war, ein großer Spieler, der aber auch von außen treffen kann. Also ein zentraler Baustein, das konnte man auch halbwegs kompensieren. Und dann hat sich Anfang November Vula Avdalovic das Kreuz gerissen, der Starting Point Guard. Und das war, glaube ich, so der absolute Worst Case, der passieren konnte. Einfach weil das war der Point Guard des Trainers, der Anführer der Mannschaft, der war respektiert. Der war einfach nicht zu ersetzen, das war jedem klar. Also hätte sich da irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, ein 0815-Scorer auf dem Flügel verletzt, da findet man einen relativ schnellen Ersatz, aber Avdalovic war nicht zu ersetzen. Man hat dann J.K. Foster geholt, wo viele in Berlin drüber den Kopf geschüttelt haben, nicht weil er keine Qualität hat, ist sicherlich ein herausragender Scorer, auch wenn er das hier bisher noch nicht gezeigt hat, aber einfach weil Alba ein Spielmacher fehlt. Und ja, das merkt man seit dieser Verletzung ganz klar, dass Alba ein bisschen die Linie verloren hat und da auch jetzt ein bisschen Achterbahn fährt, sage ich mal. Ne?
Eine Frage noch angehängt, weil du eben in Berlin wohnst ja auch. Berlin hat die Eisbären, neuerdings die Füchse, natürlich jetzt Hertha, ganz klar. Wo rangiert Alba im stadtinternen Ranking?
Ja, ich glaube, die sind auf Platz 4 hinter Hertha, Union, und dann kommen die Eisbären und dann kommen Alba. Füchse holen da massiv auf. Wenn Alba nicht aufpasst, sind die in ein, zwei Jahren vielleicht wirklich nur noch die Nummer 5. Nichtsdestotrotz ist es hier wie bei Hertha, das ist Jammer natürlich auf extrem hohem Niveau. Ich glaube, Alba hat einen Zuschauerschnitt von etwas über 10.000 im Moment. Der zuschauerreichste Club in Deutschland mit Abstand und ich glaube sogar in Europa. Also die können damit schon ganz gut leben. Und ich meine, wenn man in Berlin halt nur die Nummer 4 ist, ist es, glaube ich, kann man mitleben. Mhm.
Dre, Sascha Obradovic ist ganz offenbar ein sehr intensiver, fordernder Coach. Glaubst du, dass er in der Mannschaft auch uneingeschränkt akzeptiert ist?
Ach, da gehe ich von aus, ja. Ich meine, es ist ja nicht mehr so wie damals hier in Köln, als er so ein bisschen eher seinen Trainerflüsterer hinter ihm hatte, der das alles ein bisschen vorgegeben hat, und Obradovic war eher so die Galionsfigur. Nee, er ist ja gereift. Ich meine, er ist den Weg übers Dorf gegangen, sag ich mal, das europäische Dorf als Trainer, hat sich seine Meriten verdient, hat Titel gewonnen, und er ist, genau wie Florian sagt, er ist eine Legende und in Berlin sowieso. Und sein ganzes Auftreten ist auch eines von einem Alpha-Tier. Also der fordert halt enorm Hohes von seinen Spielern. Der hat auch die Ansprache, wie es ja viele Trainer vom Balkan haben, das halt rüberzubringen. Und klar kann das sein, dass das vielleicht am Spieler auf die Nerven geht nach einer gewissen Zeit, aber ich glaube kaum, dass er da keinen Rückhalt hat, ohne dass ich jetzt groß Internas kenne in Berlin, weil er einfach jemand ist, der es als Spieler geschafft hat, der es als Trainer geschafft hat und auch ein Konzept hat, denke ich, das sehr schlüssig ist und trotz der ganzen Unwägbarkeiten, die Florian auch erwähnt hat, ja auch erfolgreich ist. Von daher glaube ich kaum, dass es da irgendwie eine Abschwächung gibt in seiner Stellung da in Berlin.
Okay. Alex, auch eine Frage, die uns über Facebook erreicht hat, von Patrick Schweitzer. Er fragt, ist die Verpflichtung von Akpinar, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe, ein Schritt dahin, dass zukünftig wieder mehr junge Deutsche zu Alba wechseln? Was glaubst du?
Das würde ich ja fast wieder an den echten, ganz großen Experten nach Berlin weitergeben. Grundsätzlich kann ich von dem, was ich beobachte, aber schon feststellen, dass es allgemein in der BBL diesen Trend, ohne es jetzt zu hoch hängen zu wollen, gibt. Also das hat natürlich auch mit den Regularien zu tun, dieser 6-6-Regelung, aber so richtig bestraft wurde bislang noch kein Team, die auch durchaus es mit jungen Deutschen versucht haben. Dann ist man natürlich auch irgendwann beim Thema Budget. Ein junger Deutscher ist günstiger als ein mitteljunger, mittelerfahrener Europäer oder Amerikaner. Ich würde jetzt behaupten, das ist kein reines Alba-Thema. Das ist ein allgemeines BBL-Thema, das jetzt immer mehr versucht werden muss. Aber wie gesagt, also bislang ist damit noch keiner hingefallen. Und das kann der ganzen Geschichte auch nur gut tun.
Da fragen wir mal, Florian, glaubst du, dass das zukünftig so passieren könnte?
Ja, ich glaube, man ist durch die Regularien natürlich irgendwo dazu gezwungen, wieder mehr Deutsche zu verpflichten. Man braucht Deutsche in der Rotation. Ob jetzt Akpinas Verpflichtung ein ganz großes Zeichen dafür ist, dass jetzt die deutsche Welle auf Alba zukommt, möchte ich bezweifeln. Das ist jetzt ohne Frage ein hochtalentierter junger Spieler. Da müssen wir jetzt aber erstmal abwarten, inwieweit der nächstes Jahr überhaupt schon vernünftig Spielzeit bei den Profis bekommt. Aber wie gesagt, generell, klar braucht Alba deutsche Spieler, so wie jeder andere Bundesligist auch. Und da ist halt auch das Problem. Es gibt vielleicht 4, 5 Mannschaften, die für die wirklichen Top-Prospects interessant sind, die sich dann auch da durchsetzen können. Und da hat Alba natürlich, sag ich mal, mit Bamberg, den Bayern, Oldenburg, vielleicht noch Ulm und mit Abstrichen Quakenbrück Konkurrenz. Also spannend wird zum Beispiel zu sehen sein, um mal einen Namen in die Runde zu werfen, den, glaube ich, irgendwie alle deutschen Spitzhaften gerne haben würden, Dennis Schröder von Braunschweig. Das ist, glaube ich, eher die spannende Frage, wer da vielleicht das Rennen macht. Ne?
Dre Bamberg hat ja auch nochmal aufgerüstet. Kann man von Alba auch etwas in dieser Hinsicht erwarten? Gerade wenn schon so Namen jetzt thematisiert werden?
Dass man noch nachverpflichtet, weiß ich nicht. Ich meine, in Alba hat man jetzt ja auch gemerkt, es ist extrem schwer, wenn man mit diesen Verletzungen umgehen muss, um halt während der Saison quasi den Kader, die Rotation umstellt, ein bisschen ja auch das Spielsystem anpassen muss. Weiß ich nicht, ob man da noch großartig was machen kann. Ich weiß auch im Kopf gar nicht, inwieweit da noch Verpflichtungen jetzt möglich sind bei Alba. Aber ich glaube, da sollte man vielleicht eher Abstand nehmen. Wenn es gut läuft mit den Leuten, die man da hat, man hat ja Jungs, wie zum Beispiel Jedovic, der auch mal auf die Eins gehen kann, dann sollte man es, glaube ich, eher von innen heraus lösen. Weil jetzt da noch einen ganz, ganz wichtigen Spieler einzubauen, zu der Phase der Saison, wo wir auch schon relativ bald in den Playoffs sind, ich glaube, das kann im Endeffekt eher hinderlich sein, wenn man da halt auch Rotationen und auch Hierarchien, die man hat, jetzt so spät in der Saison durcheinander bringt.
Gehen wir ab in den
Süden. Die Wechselfrist endet, glaube ich, heute auch.
Wenn mich nicht täuscht, oder? Genau.
Ja. Heute. Ja, für die Bundesliga. Ja.
Okay. Gehen wir ab in den Süden. Alex, der FC Bayern hat in Bremerhaven zwar verloren, aber dafür ja eine beeindruckende Serie hingelegt, unter anderem ja mit Siegen in Bamberg gegen Alba. Würdest du so weit gehen, dass man sagen könne oder beziehungsweise die Bayern auch als Meisterfavorit bezeichnen könnte?
Das Wort Meister ja, das Wort Favorit nein, also Kandidat. Also Favorit ist und bleibt Bamberg, weil ich einfach, die haben sich vor dieser Saison auch ein bisschen in ihrem Kader verändert. Die haben auch diesen Wahnsinn mit den 24 Euroleague-Spielen, ähnlich wie Alba, auf der Brust. Und am Ende stehen die mit 5 Punkten Vorsprung momentan auf. Bamberg ist sicher nicht mehr so dominant, wie sie es mal waren, aktuell zumindest. Aber in einer Fünfer-Serie Bamberg 3-mal schlagen, da muss schon viel zusammenkommen. Deswegen ist für mich der Favorit, wenn man ihn denn kürt, schon immer noch Bamberg. Aber die Bayern mit ihrem sehr, sehr erfolgreichen neuen Trainer sind natürlich schwer in meiner Welt fürs Halbfinale gesetzt. Und dann muss man halt gucken, da wird es noch ein wildes Rennen geben, wer nicht Vierter werden will. Und für mich ist ein Finale Bamberg-Bayern oder Bamberg-Berlin so bei 50-50. Und dann ist es natürlich mal gucken, wie alle im Juni beieinander sind, wenn dann die Endspiele sind. Aber ich würde dann immer wegen Heimvorteil, wegen Erfahrung, wegen Stabilität bei einer Serie Bamberg noch vorne sehen.
Dre, wir wissen, dass du auch Fußballexperte bist und im Fußball sagt man ja immer, Mannschaften, die nicht im Europapokal spielen, können Kraft sparen und haben dann ein bisschen mehr Energie für die Liga. Bei den Bayern ist es ja so, dass sie sehr, sehr aggressiv verteidigen. Haben sie eben deswegen die Kraft dafür, weil sie als einziges der Spitzenteams eben nicht in Europa engagiert sind?
Ja, die Kraft ist natürlich eine Sache. Die andere Sache, die ich aber auch sehe, ist einfach die Zeit, die es für SV Besic hat, um zu trainieren. Denn wenn man Euroleague-Spiele hat und man muss reisen, dann ist das ja je nachdem, wo man spielt, fehlen da ja quasi 2 Tage, an denen man vielleicht eingeschränkt oder auch gar nicht trainieren kann, wenn es ein Auswärtsspiel ist. Und ich glaube, das war ja auch für die Bayern sehr wichtig, dass Besic halt das Team nehmen konnte und sagt hat, okay, wir haben jetzt immer am Wochenende unsere Spiele und den Rest der Woche geben wir halt Vollgas und ich bringe euch bei, wie ich halt hier Basketball spielen möchte. Und den Luxus, den er da hatte, den haben natürlich andere Coaches nicht. Und andere Coaches haben auch nicht das Problem, dass sie innerhalb von 48 Stunden manchmal zweimal spielen müssen. Also das ist natürlich ein Vorteil für die Bayern. Und du hast vorhin auch diesen Lauf angesprochen, den sie hatten. Ich glaube, es hat damit auch viel zu tun, dass man halt Kraft gespart hat, dass man sich auch mal vorbereiten konnte auf diesen einen Gegner. Und das halt über die ganze Woche tun kann, wenn man das denn muss. Aber die Bayern müssen natürlich schon auch zeigen, dass sie halt die Top-Teams schlagen können. Man hat jetzt natürlich gegen Berlin überzeugend gewonnen. Auch da kann man vielleicht sagen, Mensch, Alba, waren die wirklich so frisch? Aber gegen Ulm hat man verloren. Ich glaube, jetzt am Sonntag zu Hause gegen Bamberg. Das wird jetzt so der letzte große Test sein vor den Playoffs für dieses Team. Und da müssen sie zeigen, was sie für eine Qualität haben.
Mhm. Eine Ergänzung dazu. Gerne. Wenn ich es richtig beobachtet habe, passt dazu, wenn man sich die Statistiken anguckt. Ich glaube, sie haben so ziemlich jedes letzte Viertel von den letzten Spielen gewonnen. Also jetzt bis auf Bremerhaven als einzige Ausnahme. Aber sie haben auch gegen Würzburg zu Hause und ähnliche Spiele, wo es nicht so lief, haben sie es dann im letzten Viertel gerissen, weil sie tatsächlich auch fitter sind, sie sind ausgeglichener. Jeder von den Spielern hat dann kein Pešić, weil sie alle mehr eingebunden werden, mehr Erfahrung. Und wir erleben es hier in Anführungsstrichen hier in München auch im Alltag, wenn wir versuchen, Geschichten mit Bayern-Spielern zu machen, ist es zeitlich, logistisch schwieriger als früher. Also an dem Satz, den Pešić gesagt hat, wir trainieren nicht mehr zweimal am Tag, sondern wir trainieren einmal am Tag, dafür den ganzen Tag. Da ist schon ein bisschen was dran. Also der fordert die schon sehr. Also die tun schon sehr viel.
Florian, unser geschätzter Kollege, auch oft hier Gast bei Sportradio 360, Mike Körner nämlich, vertritt ja die Theorie, dass die BBL von Einzelspielern geprägt wird. Nun sind aber zum Beispiel in den Top-10-Scorern nur zwei Spieler der Spitzenmannschaften vertreten, nämlich John Bryant aus Ulm und Deon Thompson von Alba. Kannst du uns vielleicht aufklären, was weiß Körny, das wir nicht wissen?
Ja. Also ich denke mal, er meint das generell ist natürlich, dass wir so ein bisschen amerikanisch geprägtes Spielsystem in der BBL haben, wo es darauf ankommt, viel 1 gegen 1 zu spielen, wo natürlich werden, dass von den Top-Mannschaften jetzt nicht unbedingt viele Spieler in dem Top-Scorer-Ranking vertreten sind, ist ja eigentlich ganz einfach zu erklären, ist, weil die Top-Mannschaften ausgeglichener besetzt sind, nicht? Und von daher schließt das eine, glaube ich, das andere nicht aus. Ich denke schon, dass generell ist die Liga schon eine Liga, die durch Einzelspieler dominiert wird.
Ray, wie siehst du das?
Ist schwierig. Ich meine, klar, man braucht Qualität. Und Qualität haben natürlich die einzelnen Spieler, aber auch die Mannschaft. Und wenn man den Basketball der BBL beobachtet, dann ist es schon so, dass natürlich eine Zweiklassengesellschaft herrscht, ganz klar. Wir haben halt oben die Top-Teams und darunter halt breites Mittelfeld und dann am Ende ein paar Teams, die vielleicht nicht in den Liga-Umweg gehören. Und na klar, haben wir Teams wie Hagen zum Beispiel, die extrem schnell spielen und wo natürlich auch der Topscorer herkommt aus der Liga. Aber ich denke, auf allerhöchstem Niveau, also wenn es um die Playoffs geht und dann natürlich auch um die Meisterschaft, da kann ein einzelner Mann, gerade auch bei den Punktzahlen, die diese Spieler oft auch jetzt auch im Schnitt auflegen, ein Spiel vielleicht am Ende entscheiden. Aber im Endeffekt geht es halt darum, wie funktioniert diese Einheit von diesen 5 Mann auf dem Feld, offensiv und defensiv. Weil man muss halt für diesen einen Spieler spielen. Es gibt keinen Spieler in der BBL, der hingehen kann, sich wie es zum Beispiel vielleicht ein LeBron James kann in der NBA oder ein Kevin Durant oder ein Kobe Bryant sagt, ich nehme jetzt mal den Ball und ich mache hier. Das ist halt im europäischen Basketball extrem schwierig. Also müssen halt 4 für einen oft spielen, dass der halt frei wird und der muss dann entweder halt den Wurf nehmen oder halt, wenn die Defense da ist, den freien Mann finden. Und von daher sehen wir auch keine 20, 25 Punkte Scorer in der Liga, sondern halt diese 17, 16, 15 Jungs, die wir haben. Ja. Weil einfach, klar, am Ende kann einer das Ding entscheiden, aber kann das Spiel nicht insgesamt gewinnen, wenn das Team halt nicht die Qualität hat. Und deswegen haben wir auch diese 2-Klassen-Gesellschaft der Liga. Mhm.
Alex, am Sonntag, wir haben eben über die Zweitliga-Quoten ja bei euch gesprochen, bei Sport 1. Am Sonntag 13 Uhr gibt es den nächsten Versuch mit Basketball auf Kabel 1. Bayern gegen Bamberg. Das ist natürlich ein Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga. Das klingt richtig gut. Hoffen wir, dass es auch gut wird. Wenn das aber eben bei Kabel 1 wiedererwartend nicht funktioniert, was denn dann? Ist dann so ein bisschen Basketball im Free-TV nicht so vermarktbar?
Dann sind, also wenn dem so wäre, was ich A nicht glaube und B nicht hoffe vor allem,
dann wäre natürlich schon die Grenze aufgezeigt, was mit dieser Sportart zumindest kurzfristig, also nicht der Sportart, sondern der Liga als serielle Geschichte im Free-TV geht. Dass es dann über den harten Kern der Fans, was ja durchaus trotzdem eine sich positiv entwickelnde Sache ist, dass es aber für die große Fernsehmasse auf großen Sendern nicht reicht. Das wäre dann leider der Fakt, den dann die Basketballwelt erkennen müsste. Hm. Also von meiner Seite, von Sport1-Seite, wäre es tatsächlich insgesamt auch eher eine negative Nachricht. Auch wenn wir dann sozusagen uns noch breiter machen können und beim Thema Spielauswahl noch mehr Exklusivität hätten. Das ist aber nur kurzfristig dann oder kurz gedacht eine gute Nachricht. Grundsätzlich alles, was Sportarten, die nicht Fußball heißen oder nicht Formel 1 heißen, an Promotion, an Aufmerksamkeit, an auch ja natürlich Fernsehreichweiten hilft am Ende auch uns als Sport 1. Deswegen wünsche ich den Kollegen vom Kabel 1 eher gute Quoten, als dass ich engstirnig, gehässig da sitze und sagen würde, hihi, hat nicht geklappt, jetzt ist das Thema wieder 100% bei uns.
Das Spiel hätte auf jeden Fall gute Quoten verdient, das steht außer Frage. Ja. Florian, erstmal an dich großen Dank, dass du mit dabei warst heute.
Sehr gerne.
Alex und Ray, ihr bleibt noch in der Leitung, denn wir sprechen ja noch nach einer kurzen Pause über die NBA. Da gibt es ja aus deutscher Sicht eine Positivmeldung, aber eben auch nicht so tolle Meldungen aus Dallas. Dazu später mehr. Florian, bevor wir dich entlassen in diesen wunderschönen Donnerstag und dann ins kommende Wochenende, bei uns ist es ja üblich, Highlights zu benennen, die da bevorstehen am Wochenende. Was sind deine persönlichen Highlights?
Also ich denke, erstens auf jeden Fall Hertha in Dresden. Wie gesagt, ich hoffe, dass da in erster Linie alles friedlich bleibt und alle Fans eine vernünftige An- und Abreise haben. Und dann natürlich Sonntag hoffe ich, dass ich in der Redaktion die anderthalb, zwei Stunden Ruhe finde, um mir auch Bayern Bamberg anzugucken, weil das ist natürlich einen viel größeren Leckerbissen im deutschen Basketball, kann es ja im Moment nicht so richtig geben.
Mhm. Ja, das ist doch mal auf jeden Fall sportliche Highlights. Ja. Man sieht, die Gäste, die bei uns hier sind, die sind total sportverrückt. Jeder guckt seine Sportler. Wir haben auch sicherlich noch dann demnächst bei uns in der Sendung Andy Dorieux aus Österreich, der guckt nur Tennis, glaube ich. Der hat, glaube ich, keine anderen Möglichkeiten in seinem Privatleben was anderes zu tun. Dazu später mehr. Jetzt machen wir eine kurze Pause. NBA kommt mit Ray und Alex und danke dir, Florian.
Alles klar, danke, tschüss.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und ihr hört sportradio360.de.
So, Werbung vorbei bei sportradio360.de. Wir sind zurück mit den verehrten Kollegen Alexander Wölfing von Sport1 und Dre natürlich auch mit dabei. Wir sprechen über die NBA. Dre, vergangene Woche haben wir über ihn gesprochen. Jetzt hat Deutschland tatsächlich den nächsten NBA-Spieler. Tim Ulbricht hat einen 10-Tages-Vertrag bei den Boston Celtics abgelehnt und in Houston unterschrieben. Klär uns doch mal über die Vertragsdetails auf. Bist du schon so weit involviert?
Ja, das ist ja fast schon bekannt. Das ist ja ein relativ gewöhnlicher NBA-Deal. Er hat halt jetzt einen Vertrag für den Rest der Saison. Dann kann Houston das Ganze kündigen. Bis Januar 2014 ist es dann. Wenn sie es bis dahin nicht tun, wird auch die nächste Saison garantiert. Und dann hat man fürs dritte Jahr nochmal die Option, wieder zu kündigen bis zum Januar. Das ist so eine Modalität, die gibt es oft bei so Spielern, die halt entweder aus der D-League kommen, wo Ulbricht herkam, oder halt die nicht gedraftet wurden und dann so Free-Agent-Verträge bekommen, weil man einfach natürlich sehen möchte, was kann der Spieler leisten? Es ist relativ wenig Risiko da für den Club. Die NBA-Club müssen immer gucken, dass sie ihr Geld beieinander halten. Von daher ist es für Tim eine sehr gute Chance, natürlich sich da zu beweisen. Und auch natürlich eine Bombenerklärung, warum er das Angebot der Celtics abgelehnt hatte, was halt wirklich nur über 10 Tage ging. Und das ist halt natürlich viel, viel weniger Sicherheit als die er jetzt hat.
Alex, Tim Ulbricht ist auf jeden Fall eine super Meldung, dass ein deutscher Spieler jetzt in der NBA spielen wird, neben Dirk Nowitzki. Wie groß glaubst du, sind die Chancen, dass er tatsächlich auch ausreichend Spielzeit bekommen wird?
Die Chancen sind da. Wie groß, ehrlich gesagt, bin ich da tatsächlich zu weit weg, um jetzt zu sagen, der kriegt seine 6 Minuten, der kriegt seine 8 Minuten oder er kriegt vielleicht immer nur 3. Wie so oft im Sport ist es dann auch ein bisschen Glückssache. Man wünscht keinem Teamkollegen dann noch eine Verletzung etc., aber die Kollegen aus Houston werden ihre guten Gründe haben, den Tim Ulbricht zu verpflichten. Also werden sie auch was mit ihm vorhaben, und zwar länger als 10 Tage, wie man ja auch im Vertrag sieht. Der wird spielen, und dann ist es natürlich, wie so oft, in den ersten 5, 6 Minuten, bei den ersten 2 Einsätzen, 2, 3 gute Aktionen. Der Tim ist einer, soweit ich es mitbekommen habe, der auch positiv wie negativ viel vom Kopf her kommt, sozusagen. Sprich, wenn es läuft, wenn er Selbstvertrauen hat, ist er ein richtig, richtig guter. Ist aber sicherlich keiner, der immer komplett vor Selbstvertrauen strotzt. Sprich, ein kleiner Nackenschlag und dann kann er sicher schneller als andere auch mal wieder wackelig werden. Aber gut, er hat noch keine Sekunde gespielt. Lass es uns abwarten. Die Geschichte ist gut und das Potenzial hat er natürlich, Gottes Willen.
Dre, Alex hat es ja ganz kurz angerissen, auch seinen Charakter. Für uns, ja, sagen wir mal, Gelegenheitsfans, nicht so, die so drin sind, auch wie du, in der NBA. Kannst du uns so ein bisschen den Weg von Tim Ulbricht schildern, wie er verlaufen ist? Wo sind so seine Stärken, wo seine Schwächen?
Ja, ich meine, Tim Ulbricht hat über die Jahre, ja, vielleicht einen relativ schlechten Leumund in Deutschland bekommen. Da gab es immer wieder Geschichten, die da durch diese diverse Internetforen gegeistert sind, wo Leute ihn haben feiern sehen, was nicht alles. Ich glaube, da ist er ein bisschen ein gebranntes Kind, halt auch ein Opfer dieser Social-Media-Geschichte, die wir jetzt ja alle so hochhalten. Ich denke, er ist jemand, der gereift ist. Ich habe mit seinem Berater gesprochen, der ihn lange hier in Deutschland vertreten hat. Der meinte, ja, selbst er hat das gemerkt, dass halt der Tim über die Jahre einfach ernsthafter geworden ist und andere Prioritäten jetzt hat. Und dieser Schritt nach USA war ja auch ein sehr, sehr mutiger. Und wenn man sieht, dass er erst 24 ist, dann kann man es durchaus verstehen. Ich glaube, als ich 22, 23 war, habe ich vielleicht auch nicht den stetesten Lebenswandel geführt. Und ich glaube, das können die allerwenigsten von uns behaupten. Und die es behaupten, lügen entweder oder sind halt totlangweilige Typen. Von daher kann ich den Tim da schon verstehen. Auch wenn er bestimmt bei einigen Geschichten, wenn die denn wahr sind, dann muss man immer vorsichtig sein, bestimmt falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber er ist kein schlechter Typ. Ich habe ja vorletzte Woche mittlerweile, ist ja schon her, in Houston mit ihm gesprochen. Und was mich da wirklich positiv überrascht hat, war einfach dieser Enthusiasmus, den er hatte. Weil er ist halt nicht jemand, der eigentlich gern mit den deutschen Medien über die Jahre gesprochen hat. Genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und jetzt zu sehen, wie er da auch aufblüht, wie er merkt, Mensch, ich schlage ein ganz neues Kapitel im Buch meiner Karriere auf. Und ich habe hier eine Chance, einfach neu anzufangen. Weil natürlich kannten die Kollegen in den USA auch diese Geschichten. Die informieren sich ja, bevor sie jemanden verpflichten, selbst wenn es nur für die D-League ist, ja sehr, sehr genau. Und dass er jetzt die ganzen Zweifel da zerstreuen konnte, auch durch seine Arbeitseinstellung, seine Leistung, das spricht ja auch für ihn. Und was ich damals auch zu einem Kollegen, als wir da beim All-Star-Game der D-League saßen, gesagt habe, war, Mensch, wenn man die anderen Jungs da sieht, und das waren ja die besten Big Men auch, die D-League zu offerieren hat, das sind alle Spieler, die haben vielleicht irgendwo Vorteile, vielleicht ein bisschen bulliger, ein bisschen massiger, haben vielleicht ein bisschen mehr Athletik. Aber das Gesamtpaket, was Tim halt mitbringt, der ist halt extrem gut ausgebildet. Und das kann man nicht von vielen College-Spielern behaupten, dass sie so eine Ausbildung gelaufen sind, wie er es halt in den letzten Jahren genossen hat. Gerade auch hier durch die Nationalmannschaft im Sommer. Da war er den anderen Leuten da wirklich voraus. Und wenn er jetzt einfach ganz ruhig seinen Part spielen kann, das hat er auch im Interview gesagt bei mir, dass er einfach weiß, er kommt ja nicht hin, um 20 Punkte zu machen, sondern um zu rebounden, mal einen Wurf zu blocken, das Pick and Roll zu verteidigen. Und all das kann er. Und ich denke, die Trainer sehen das natürlich auch ganz genau. Er wird seine Chancen bekommen. Die beiden Positionen, Power Forward und Center, sind jetzt auch nicht so üppig besetzt bei Houston. Und ich denke, er kann da auf jeden Fall seine Nische so ein bisschen sich schnitzen und da auch eine NBA-Karriere haben.
Er saß aber jetzt im Spiel gegen die Milwaukee Bucks, genau, saß er ja erstmal noch auf der Tribüne, hat das Spiel also als Zuschauer mit ansehen müssen, aber wir drücken auf jeden Fall Tim Obrecht die Daumen, dass es jetzt bald dann zum Debüt reichen wird. Alex, wir haben über Tim Obrecht gesprochen, wie er auch seinen Weg genommen hat, gerade über die D-League. Wie wahrscheinlich ist es, dass eben weitere deutsche Spieler so einen Weg beschreiten könnten über diese D-League, um vielleicht dann ihren Traum von der NBA zu ermöglichen?
Das ist hochwahrscheinlich, würde ich jetzt mal echt ganz platt sagen. Es ist ein, zwei Kandidaten gibt. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange Tibor Pleiss noch in Spanien spielt. Es ist, wie der Dre richtig gesagt hat, natürlich in dem Alter, Entschuldigung, in dem Alter verändern sich die Jungs natürlich, wie wir alle, relativ dramatisch. Zum Guten, zum Schlechten, persönlich wie sportlich. Also da muss man einfach gucken, wie die Jungs mit 21, 22, 23, wo da gerade ihr Weg hingeht. Der Name Dennis Schröder ist vorhin gefallen. Ich will Dennis Schröder alles andere als in die NBA reden, aber keine Ahnung, wie er sich in 3-4 Jahren präsentiert. Und dann ist das sicherlich auch ein Kandidat, der seinen Weg, egal ob über deutsche Topclubs, europäische Clubs, / europäische Topclubs und dann vielleicht auch in Amerika mal anfangen und dann gucken wir mal. Also ist alles gut möglich.
Mhm. Gucken wir mal zum etablierten Deutschen in der NBA, zu Dirk Nowitzki. Die Mavericks haben in der vergangenen Nacht eine weitere bittere Niederlage einstecken müssen bei den Memphis Grizzlies, 84-90. Sie hatten zwischenzeitlich mal 25 Punkte Führung, sind dann regelrecht eingebrochen. Dre, die Mavericks kommen auch nicht so richtig vom Fleck. Die Playoffs in weite, weite Ferne, wenn sie überhaupt noch erreichbar sein könnten. Auf den Einbruch welches Teams können wir denn noch am ehesten hoffen, damit die Mavs doch noch in die Playoffs kommen? Oder können wir die Hoffnung begraben?
Also eigentlich bieten sich momentan eigentlich nur zwei Kandidaten an, das sind die Utah Jazz und eben die Houston Rockets von jetzt auch Tim Ulbricht. Ich würde aber eher sagen, dass die Mavs nicht schaffen. Also Utah hat ein relativ schweres, sehr, sehr schweres sogar, muss man sagen, Restprogramm. Also wenn man jetzt danach geht, wie viele Spiele ihre Gegner bisher gewonnen haben und wie viele Auswärtsspiele man hat. Aber das Programm der Mavs ist jetzt auch nicht unbedingt das leichteste. Also gerade jetzt hat es ja angefangen. Also das Spiel war in Memphis vergangene Nacht und man hat jetzt in den nächsten, ich will es nicht lügen, glaube ich, 2-3 Wochen hat man nur ein Heimspiel und dafür hat 6 Auswärtsspiele. Und wenn man da natürlich durchfegt durch das Programm, perfekt, aber ich kann es mir eigentlich am besten Willen nicht vorstellen. Und Sonntagnacht haben wir dann auch das Duell in Houston mit den Rockets und dann 3 Tage später zu Hause gegen den Rockets, das einzige Heimspiel, was man da hat, dieser Phase. Und da müsste man schon beide Spiele gegen den direkten Konkurrenten gewinnen und müsste eigentlich auch in San Antonio gewinnen am 14. März. Und das ist halt alles wirklich nicht leicht. Vor allem nicht für dieses Team, das immer noch nach seiner Identität sucht, nach Stabilität sucht. Also sie spielen ja einen ganz anderen Basketball als noch vor 2 Jahren zum Beispiel, als man natürlich sehr viel im Halbfeld seine Systeme gelaufen ist. Man hat versucht, Dirk in Szene zu setzen. Und jetzt ist es halt ein ganz, ganz anderer Basketball, den die Mavericks da spielen, auch aus der Not heraus. Sie spielen sehr schnell, weil da jemand wie Darren Collison, der Point Guard, im Halbfeld nicht unbedingt die großen Qualitäten hat. OJ Mayo scheint auch, sobald er ins Halbfeld gepresst wird, eher gehemmt zu sein, als dass er da frei aufspielt, wie zu Beginn der Saison. Und bei Nowitzki, viele werden wahrscheinlich auch von den Hörern das Spiel gegen die Lakers gesehen haben, wo alle gesagt haben, oh Mensch, wie wunderbar hat der gespielt. Aber das Ding ist einfach, wenn man mal genau hingeguckt hat, die Dreier und so, perfekt, die waren ja auch alle drin und auch die freien Würfe waren alle drin. Aber sobald er im Low Post den Ball bekommen hat, sobald er da 1-gegen-1 spielen musste, sah das doch noch alles sehr, sehr unrund aus. Und da fehlt für mich noch so ein Stück der Rhythmus, ein Stück die Kraft. Und das ist halt ein ganz integraler Bestandteil, dieses Spiel der Mavericks. Wenn er da halt keine Löcher reißen kann für andere, dann ist es für die anderen extrem schwer, halt zu punkten. Und das sehen wir halt immer wieder, Nacht für Nacht, auch vergangene Nacht gegen Memphis. Und das wird jetzt nicht von heute auf morgen besser werden. Von daher muss man sich da auch einen langen Sommerurlaub von Dirk Nowitzki einstellen.
Alex, glaubst du noch an eine Playoff-Teilnahme der Mavericks?
Ich würde es mir natürlich dramatisch wünschen, aber
Also was anderes als dass dann Wunder passieren muss, fällt mir nicht ein. Also wenn ich die Tabelle rechne, Dallas hat sozusagen eine Negativbilanz von -7, wenn man Siege und Niederlagen vergleicht. Houston ist positiv, selbst wenn sie jetzt die Spiele gegeneinander Dallas gewinnt, dann sind sie immer noch sozusagen sechs Siege schwach, nur gegen Houston. Dann ist immer noch Portland davor, dann sind immer noch die Lakers davor, die ja sicherlich das Potenzial haben, da auch mal eine Serie zu starten. Also sie müssen ja drei Teams noch überflügeln. Dafür ist ehrlich wirklich der Abstand zu groß und ja, die Qualität und die Stabilität fehlt da schon, dass ich da jetzt diese große Siegesserie, die da nötig wäre, sehe. Also zu 99% ist es dann Ende April, beginnt der Urlaub.
Bevor wir zu einem ganz großen der NBA kommen, beziehungsweise war ein ganz großer, aber ist immer natürlich auch ein Name, Dre, eine Frage, die uns erreicht hat via Facebook von Alexander Füßer, wie du denn die Chancen für einen Run der Spurs in den Playoffs siehst?
Gut, also ich glaube, die Spurs überraschen dieses Jahr natürlich wieder mit ihrer exzellenten Bilanz, die haben wir in den vergangenen Jahren ja eigentlich auch gesehen und das ist ja diese alte Leier, oh, die Spurs, irgendwann verlieren sie halt das Spiel gegen Vaterzeit, aber irgendwie zögern sie immer weiter hinaus und Tony Parker, der wird ja oft ein bisschen vergessen, wenn es um die besten Point Guards der Liga geht oder sogar die MVP-Kandidaten in der NBA, der spielt eine wahnwitzig gute Saison und Greg Popovich, der auch als Trainer, der zwar hohes Ansehen genießt, aber auch irgendwie immer nie genannt wird, zum besten Trainer aller Zeiten geht, der kriegt es ja Jahr für Jahr hin, das System, was er da spielt, immer wieder so ein Stück weit zu verändern, dass es besser passt auf ja diese Rollenspieler, die er da hat, die sich auch entwickeln unter ihm, was man von vielen Coaches in der NBA nicht behaupten kann. Also ich sag mal so, es gibt eine Menge Tipps in der NBA, die fangen an, und am Ende des Jahres sind die Spieler genauso gut wie vorher oder das Team spielt genauso wie vorher. Bei Popovich geht es immer voran. Und diesen Anspruch und diese Qualität hat halt nicht jeder Coach. Die Frage ist natürlich, was passiert in den Playoffs? In den letzten beiden Jahren war dann immer relativ schnell Schluss. Vor zwei Jahren hat man in der ersten Runde gegen Memphis verloren. Vergangenes Jahr war dann gegen Oklahoma City Schluss, obwohl man 2-0 geführt hat. Und die Frage, die sich da stellt, ist, war es einfach Pech? Hat man halt vor zwei Jahren gegen eine Mannschaft gespielt in Memphis, die den Spurs halt überhaupt nicht gelegen hat und halt letztes Jahr einfach Pech gehabt, weil man einfach ja irgendwie den Faden verloren hat? Oder war es einfach ein Zeichen, dass die Spurs ähnlich wie Dallas in den vergangenen Jahren vor der Meisterschaft einfach ein Regular-Season-Team sind, wo man gut vorbereitet ist, wo man ein festes System spielt? Und dann aber, wenn es gegen Mannschaften geht in den Playoffs, die sich sehr gut auf einen vorbereiten können, dass man dann halt nicht mehr diesen Vorteil hat, diese eigene Stabilität. Und das müssen sie dieses Jahr zeigen. Aber ich glaube, die Spurs sind für mich mit den Thunder und den Heat die drei Top-Favoriten auf dem Titel. Und momentan sehe ich da eigentlich kein anderes Team, das in dieses Trio gehört.
Ich weiß nicht, Alex, hast du in der vergangenen Woche unsere schöne Big Show 89 gehört?
Leider nein.
Da haben wir nämlich ausführlich über das eigenartige Leben des Michael Jordan nach dem Ende seiner NBA-Karriere gesprochen. Aber dabei den anderen 50er unter den Tisch fallen lassen, nämlich Charles Barkley. Das ist ja auch so eine Zeit, die du, glaube ich, sehr intensiv verfolgt hast. Und der hat ja mehr oder weniger genau den gegenteiligen Weg genommen. Vom Bad Boy zum Liebling der Basketballfans, oder?
Würde ich jetzt so sagen. Aber so richtig Bad Boy, vielleicht verklärt man natürlich auch alles, so richtig Bad Boy war er ja nicht. Er war einer, der platt gesagt seine Klappe aufgemacht hat, aber er war ja jetzt kein Ekel oder wie auch immer. Er war ein kantiger Spieler, er hat, wie gesagt, seine Klappe aufgemacht und hat auch ein bisschen Show gemacht, aber der wirkte ja immer relativ frisch im Kopf und es überrascht mich jetzt nicht, dass der eher einen erfolgreichen, soliden Weg gegangen ist. Ich meine, bei Herrn Jordan, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir für ihn haben, aber der hatte ja auch so manche Schwäche, die einen dann wundert, bei aller Eleganz und so weiter, dieses Thema Wetten, wo dann irgendwie angeblich ja um Millionenbeträge am Golfplatz wegen einem Golfschlag gewettet wurden. Das waren ja Geschichten, die einen dann wiederum eher gewundert haben.
Allerdings. Dre, was Barkley allerdings fehlt, ist eben Meisterschaftsring. Kann man sagen, ist er der beste Spieler, der in seiner Karriere nie einen gewonnen hat?
Oh, da gibt es natürlich noch ganz andere Namen, natürlich ganz viele aus den 90ern. Ich möchte dann noch auf das Bad Boy-Image zurückkommen. Mhm. Er hat immerhin einen Mann durch die Scheibe geschmissen in der Kneipe und hat ein Kind angespuckt, weil er einen Fan anspucken wollte, der ihn die ganze Zeit belabert hat. Also er hat schon ein bisschen mehr als die Ecken und Kanten gehabt, die er auf dem Feld hatte. Er war halt immer er selbst, er war immer dieser Country-Boy aus dem Süden, der halt gesagt hat, was er gedacht hat. Etwas, was jetzt zum Beispiel Jordan nie konnte. Ja, weil Jordan natürlich ein ganz anderes Platz im Rampenlicht stand, ganz anderes Image zu pflegen hatte. Aber er war halt, wie halt viele Amerikaner halt sind. Wenn einer ihm dumm gekommen ist, dann gab es halt auf die Nase. Das ist vielleicht nicht so Bad Boy, wie es vielleicht ein Delaney Beer war, der es ja auf dem Feld auch oft gemacht hat, wo Barkley natürlich auch seine Schlägereien hatte. Aber es war, kam immer, glaube ich, vom Herzen, wenn man das so sagen kann bei ihm, und hatte immer irgendwie einen Hintergrund, wo man sagen kann, okay, ja, das kann ich schon verstehen, dass der auf die Schnauze gekriegt hat, der andere, oder durchs Fenster geflogen ist. Aber es gab Zeiten in den 90ern, da war er wirklich auch verschrien. Muss ich sagen. Der kann einfach nicht Meister werden. Und wenn ich da zurückkomme auf deine Frage, er ist einer natürlich überragender Spieler, einer der besten Power Forwards aller Zeiten, einer charismatischen Spieler. Muss aber auch sagen, und das kommt nicht nur jetzt von mir, sondern es kam zum Beispiel von Scottie Pippen auch früher, von anderen Spielern, er war nicht der Typ, der den ganzen Tag im Kraftraum stand. Also das hat er auch selber in seiner Biografie gesagt, wo er danach meinte, was da drin steht, weiß ich gar nicht, ich habe die nie gelesen. Also seine Autobiografie eigentlich, die er von jemandem schreiben lassen, soll ich dazu sagen. Dass er halt einfach, ja, er war halt früh kräftig als Kind und danach Krafttraining und so, das war nie so sein Ding. Und das war der Move, und das war das, was ich ein bisschen vorwerfen muss, dass er halt nie die Intensität hatte und nie diesen absoluten Drive, den vielleicht Michael Jordan hatte. Und ob er mit diesem Drive Meister geworden wäre, müsste ich zu diskutieren. Ich denke, es gab andere, die vielleicht mehr Drive hatten, es trotzdem nicht geschafft haben gegen Michael Jordan. Er war einfach zur falschen Zeit in der NBA. Das, glaube ich, kann man am Ende so festhalten.
Und wir drei stehen jeden Tag im Kraftraum und haben auch gar Meisterschaftsring gewonnen und werden ihn, glaube ich, auch nie gewinnen. Vielen Dank erstmal euch beide. Alex, nichtsdestotrotz, deine Höhepunkte am kommenden Wochenende. Einen Höhepunkt hattest du ja bereits am Mittwoch mit dem Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals des FC Bayern. Was passiert am Wochenende?
Wieder wie so oft in einem Sportwochenende sehr viel. Du hast gesagt, Stichwort FC Bayern. Ja, ich hätte mir Bayern gegen Bamberg gerne angucken. Ich bin tatsächlich gespannt, was Uli Hoeneß machen wird, weil der hat zumindest vorgestern angekündigt, sollten wir im Fußball Dortmund schlagen, dann kann es sein, dass ich gar nicht nach Hoffenheim mitfahre, weil das so gut läuft, sondern dass ich mir lieber Basketball angucke. Okay. Das freut natürlich den Basketballinteressierten. Ich bin aber tatsächlich gespannt, wie die Bayern in Hoffenheim auftreten, ob die jetzt irgendwann mal da tatsächlich stolpern, weil ich glaube, die Motivation überschaubar sein wird in Hoffenheim. Oder ob eine B-C-Elf spielt, die alles zerreißen will. Das wird zumindest für dieses Spiel interessant. Ich bin auch sicher nicht meisterschaftsentscheidend. Ich muss aber am Samstagabend sehr gerne auch schon auf Basketball hinweisen. Da haben wir Oldenburg gegen Adland bei uns, inklusive dem neuen halbstündigen Magazin ab 19.30 Uhr, wo wir unter anderem Herrn Demond Mallet in Quakenbrück besucht haben. Also Stefan Beck hat das Gott sei Dank getan. Und dann werde ich noch ein bisschen Handball gucken, weil Magdeburg gegen Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen gegen Hamburg, da geht es wieder im Fernduell um die Tabellenspitze und die Handballer tun uns ja den Gefallen, dass sie dieses Jahr deutlich mehr Spannung in der Liga haben. Auch und da wird dieses Wochenende richtungsweisend sein.
Auch da volles TV-Programm. Dre, Wolfsburg spielt gegen den FC Schalke. Sicherlich auch ein Höhepunkt von dir. Das Spiel wirst du, glaube ich, nicht entgehen lassen. Was steht sonst noch an?
Ja, ist schwierig mit dem Spiel gegen Schalke, weil ich selber wieder in die Halle muss. Von daher kann ich höchstens eine Halbzeit sehen. Und da werde ich mich, glaube ich, daran ergötzen, dass dann vielleicht der jeweilige Kommentator und ich 45 Minuten darüber spricht, wie motiviert die Schalker sind, weil sie gegen Felix Magath spielen. Und dann jedes Tor auch noch hochjubelt. Das werde ich, glaube ich, mir halb zur Hälfte angucken, den Rest dann auf 90-11 hören und auf dem Weg in die Halle. Mein Highlight ist eigentlich Sonntagabend. Also Miami spielt in New York. Das wird natürlich ein großartiges Spiel, denke ich. Das kommt ja auch zu sehr guten Zeit in Deutschland um 19 Uhr. Und danach spielen die Thunder bei den Clippers, also zwei Spiele, die schon ein bisschen Playoff-Charakter haben oder zumindest eine Vorschau liefern auf die Playoffs mit überragenden Spielern und vielleicht auch ein paar Fragen beantworten, gerade über die Knicks, die ja gerade eine handfeste Krise durchmachen, von denen man ja dachte, dass die vielleicht Miami zumindest ein bisschen Probleme bereiten können. Und jetzt können sie, nachdem sie, glaube ich, zweimal gegen die gewonnen haben, jetzt mal zeigen zu Hause, ob es Ja, und Kevin Durant und Co. kommen zu Chris Paul nach L.A. Auch das, wie gesagt, wenn die Clippers Ansprüche haben, Top-Team zu sein, dann müssen sie auch so ein Spiel gewinnen. Und das ist auch für die Top halt. Vielleicht sogar das beste, der beste Sonntag für deutsche NBA-Fans in diesem Jahr.
Es ist richtig was los am kommenden Wochenende. Ich würde mich auch mal freuen, wenn einer mal sagt, mein persönliches Highlight ist Spazierengehen im Wald. Aber dafür sind unsere Gäste einfach nicht prädestiniert, sondern sie hängen entweder selbst in der Halle, im Stadion oder vorm TV-Gerät. So muss das sein, denn dementsprechend seid ihr auch alle Experten. Vielen Dank, Alex Wölfing von Sport1 und André Vogt. Dre, vielen Dank, dass ihr beide mit dabei gewesen seid. Danke euch.
Kein Thema.
Ja, ciao. Viel
Spaß. Ciao.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
So, dann wollen wir mal weiter starten hier bei Sportradio 360.de. Es geht um die Formel 1. Dort beginnt ja die Saison im März, dann in Melbourne. Und wir haben zwei hochinteressante Gäste natürlich bei uns in die Leitung bekommen. Zum einen ein Kollege auch von mir, nämlich bei Sky. Dort ist er seit langen, langen Jahren Experte in der Formel 1 und kennt sich natürlich überall richtig gut aus. Marc Sura ist mit dabei. Grüße dich, Marc.
Hallo, grüß euch aus Spanien.
Oh, das ist schon mal, das ist, glaube ich, du hast was vor uns, glaube ich. Du hast möglicherweise Sonne und etwas wärmere Temperaturen. Ist das richtig?
Heute ist der erste Tag, wo es regnet.
Nein.
Aber dringend nötig. Also wir warten auf Regen hier.
Okay, und wir warten hier auf Sonne, so langsam aber sicher. Und wir haben natürlich einen, der für die Formel1.de immer auch da involviert ist in sämtliche Themen. Christian Nimmer, voll grüße dich, Christian.
Hallo, guten Tag.
Marc, die Saison steht bevor. Lass uns doch mal ganz kurz mit dem amtierenden Weltmeister beginnen, Sebastian Vettel. Du hast deine Karriere natürlich immer verfolgt. Wie hat sich denn der Weltmeister seit seinem ersten Titel verändert? Hat er sich verändert und wenn ja, inwiefern?
Also gegenüber mir hat er sich nicht verändert. natürlich versteckt er sich ein bisschen mehr, weil einfach der Ansturm auf ihn zu groß wird, also was jetzt Journalisten angeht. Und der hat ja so ein strenges Programm, was er da alles machen muss. Das heißt, man sieht ihn weniger. Früher stand er manchmal noch rum und hat geplaudert. Das macht er jetzt natürlich nicht mehr. Aber wenn man ihn anspricht, kriegt man immer eine Antwort. Er bleibt immer stehen, ist nach wie vor sehr höflich und ein Vorbild.
Wie hat er so seine Winterpause verbracht?
Bitte?
Wie hat er seine Winterpause verbracht, Sebastian Vettel?
So wie ich ihn verstanden habe, ist er fast nur zu Hause geblieben. Also kaum große Sachen gemacht, sondern hat sich einfach ausgeruht zu Hause. Das ist ja sowieso sinnvoll, wenn man so viel reist, dass man dann in der Winterpause dann möglichst ein ruhiges Leben führt.
Christian, es gibt ja um Sebastian Vettel auch immer wieder Gerüchte, Spekulationen. Ferrari sei mal hier, mal da an ihm interessiert. Wie lange glaubst du denn noch, wird er bei Red Bull unter Vertrag stehen und auch für Red Bull fahren?
Ich glaube, das ist eine sehr erfolgsabhängige Frage. Solange er mit Red Bull Weltmeister werden kann, sehe ich keinen Grund für den Sebastian da wegzugehen, weil das ist schließlich auch sein Umfeld, auch mit einer ganz engen persönlichen Beziehung zu der Führung des Teams, also zu Christian Horner und zu Dietrich Mateschitz letztendlich auch im Red Bull Konzern. Und solange der Erfolg da ist, sehe ich ihn da eigentlich nicht weggehen, allen Gerüchten zum Trotz. Nur irgendwann wird diese Erfolgsära Red Bull, so wie jede andere Erfolgsära in der Formel 1, auch mal enden. Und dann wird sich auch Sebastian Vettel natürlich die Frage stellen, ob er vielleicht bei Ferrari oder auch ein anderes Team, so weit in die Zukunft zu blicken, halte ich jetzt eigentlich für falsch. Dann wird er sich das auch überlegen, da vielleicht wegzugehen.
Marc, was traust du Sebastian Vettel zu in dieser Saison? Er hat ja selber auch gesagt, wir müssen auch mal die Kirche im Dorfe lassen, weil natürlich auch viele vermuten, dass der Red Bull wieder schnell sein wird in dieser Saison. Nichtsdestotrotz, Titelverteidigung möglich?
Die ist auf jeden Fall möglich, weil das Reglement bleibt ja. Und wenn das Reglement bleibt, haben wir dieselbe Aufstellung eigentlich wie im letzten Jahr. Natürlich rückt alles zusammen, weil der Hinterste und Letzte dann irgendwann merkt, wie man das Auto bauen muss, wie man den Auspuff bauen muss. Also die Autos ähneln sich ja schon sehr stark deswegen und deswegen rückt alles näher zusammen. Aber ich habe bei den Testfahrten gesehen, dass das ganze Red Bull-Team sehr einen zufriedenen, einen ruhigen Eindruck macht. Nicht wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat man schon ein bisschen Hektik gesehen, weil sie wohl gemerkt haben, dass andere besser vorbereitet in die Saison sind.
Jetzt haben sie praktisch nur ein weiterentwickeltes Auto gebracht und können sich darauf konzentrieren, dieses Auto auszuloten und schneller zu machen. Sie müssen also nicht neu mit Entwickeln beginnen. Und das, ich glaube, die haben die Karte noch lange nicht aufgedeckt, auch wenn die Testzeiten nicht jetzt berauschend waren. Aber ich denke von den Gesichtern her, dass alles bestens ist.
Hm. Christian, gibt es, und wenn ja, welche technischen Neuerungen für die Saison 2013? Was ist natürlich mit den Reifen? Das ist immer ein großes Thema.
Also wie es der Marc schon angesprochen hat, bleiben die fundamentalen Vorgaben des Reglements relativ stabil. Das heißt, man wird jetzt nicht die großen Verschiebungen im Kräfteverhältnis auch sehen. Das Einzige, was optisch ein bisschen auffallend ist, aber auch weniger als man vor 2-3 Monaten noch erwartet hat, sind diese Vanity Panels, die eingeführt wurden, freiwillig muss man dazu sagen, wo die Teams diese Stufe auf den Nasen abdecken können. Das haben einige gemacht, einige auch nicht. Also die Grundkonzepte sind eigentlich nicht verändert geworden. Was die Reifen angeht, hat Pirelli einfach einen Schritt gemacht, ein bisschen progressivere Mischungen zu bringen, ganz einfach deswegen, um diesen Faktor Unberechenbarkeit, der die Formel 1 in den letzten 2 Jahren ganz spannend gemacht hat. Alle erinnern sich ja noch, 7 Siege in den ersten 7 Rennen letztes Jahr, um diesen Faktor einfach beizubehalten, weil ansonsten stellen sich die Teams auf die Reifen, so wie sie sind, ein und irgendwann fällt dieser Faktor Unberechenbarkeit weg. Und da hat Pirelli einfach einen Step gemacht, um ein bisschen in eine progressivere Richtung zu gehen und sozusagen die Karten nochmal neu durchzumischen. Ich glaube auch, dass das in den ersten 3-4 Rennen vielleicht für das eine oder andere Team eine Schwierigkeit wird. Der eine wird das früher durchschaut haben, der andere ein bisschen später. Aber spätestens ab Saisonmitte glaube ich, dass das Gleiche wie letztes Jahr eintreten wird, dass dann alles relativ stabilisiert ist und wir dann auch eine relativ feste Hackordnung haben.
Hm. Wie könnte diese Hackordnung aussehen, Marke? Wir haben ja in der vergangenen Saison, gerade in den ersten Rennen, immer unterschiedliche Sieger gehabt. Irgendwann kam dann auch Red Bull richtig stark auf. Wie siehst du das in dieser Saison? Sind die Top-Teams, was du auch so beobachtet hast in Barcelona bei den Tests, möglicherweise näher zusammengerückt? Oder wissen wir das erst wirklich dann in Melbourne?
Ja, die Wahrheit werden wir erst in Melbourne wissen, aber es sieht wirklich so aus, als ob auch Ferrari jetzt von Anfang an einigermaßen dabei ist. Letztes Jahr hatten denen ja 2 Sekunden gefehlt am Anfang. Also die sind dabei, der Lotus macht einen starken Eindruck, der Mercedes ist dran. McLaren glaube ich auch wenn die ein neues Konzept gemacht haben. Sie haben die Vorderradaufhängung verändert und dadurch vielleicht noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass auch McLaren dabei ist. Also wir haben jede Menge, also Autos auf einem ähnlichen Niveau. Und deswegen etwas vorauszusagen, wenn natürlich so alles so eng ist, dann sind tatsächlich, wie der Christian gesagt hat, die Reifen dann ein entscheidender Faktor, wer kriegt die am besten zu funktionieren. Und wenn man natürlich jetzt in Spanien rumfährt, bei maximal 20 Grad, kann das nach in Malaysia dann bei 35 Grad ganz anders aussehen.
Hm. Du hast die Testfahrten angesprochen, Marc, in Barcelona. Für alle, die jetzt nicht ganz so tief drin sind im Thema, auch wie ihr beide. Jetzt gab es diesen großen Testlauf in Barcelona. Wie sieht's eigentlich mit große Testfahrten, Testphasen innerhalb der Saison aus? Gibt's da Änderungen?
Das ist nach wie vor verboten. Mhm. Letztes Jahr hat man ja einmal einen Test eingeführt, den hat man wieder gestrichen. Und grundsätzlich ist, was man jetzt herausfährt, das ist es dann. Und natürlich bleibt immer der Freitag. Der Freitag ist ja eigentlich der Testtag. Mhm. Freitag kann man ja nichts gewinnen. Da kann man neue Teile ausprobieren. Und das ist eigentlich auch der Sinn, dass man den Freitag umfunktioniert zu einem Testtag. Und das hat im letzten Jahr auch gut funktioniert. Die Teams haben immer neue Teile an die Strecke gebracht. Und es geht einfach ums Geld sparen, weil bei so vielen Rennen dazwischen noch testen zu gehen, würde bedeuten, dass man praktisch ein zweites Team auf die Beine stellt, ein sogenanntes Testteam. Und das würde einen Haufen Geld kosten.
Mhm. Christian, wie siehst du denn diese Problematik der dann nicht vorhandenen Testmöglichkeiten außerhalb des Freitags dann am jeweiligen Rennwochenende? Ist das eine gute Lösung oder befürwortest du dann doch eher vielleicht die eine oder andere Testphase mehr?
Natürlich würden sich die Teams mehr Testfahrten auch während der Saison wünschen, da bin ich mir ganz sicher, weil gerade bei dem Entwicklungstempo, das die heutzutage anschlagen und quasi im Wochentakt neue Teile aus dem Windkanal kommen, würden die natürlich gerne auf der Strecke testen. Andererseits sind heute die virtuellen Testmöglichkeiten so weit fortgeschritten, dass der die Diskrepanz zwischen Streckentest und CFD-Simulation und Windkanal nicht mehr ganz so groß ist, wie sie früher mal war. Und ich glaube, der wichtigste Knackpunkt ist ganz einfach, der Marc hat schon ganz kurz angerissen, man muss einfach den wirtschaftlichen Realitäten ins Auge blicken. Also es gibt einige Teams, ich sag mal, alle abseits der Top 4, die einfach mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr stark zu kämpfen haben. Und da während der Saison zu testen in einem Ausmaß, wie das früher der Fall war, wäre einfach von der Kostenseite her ein mittlerer Wahnsinn und würde der Formel 1 sicher nichts Gutes tun. Von daher ist das eine Kompromisslösung, nenne ich das jetzt einfach mal, die sich die Teams bestimmt nicht wünschen, die aber ganz einfach der wirtschaftlichen Realität entspricht, wie sie momentan ist.
Marc, mal abseits von Sebastian Vettel, wie ist es um die Deutschen in der Formel 1 bestellt? Adrian Sutil ist da zurückgekommen, wird für Force India fahren. Wir haben noch Nico Hülkenberg, wir haben Nico Rosberg dann in der kommenden Saison. Was können wir uns von den deutschen Fahrern dann erwarten?
Ja, man kann sagen, der arme Timo Glock ist leider ausgeschieden. Der hat aber auch kein gutes Auto gehabt, also das wird wenig auffallen. Aber ich denke, dass der Nico Rosberg sicherlich Druck hat von seinem Teamkollegen, weil der Lewis Hamilton ist sehr schnell auf eine Runde, aber im Rennen, denke ich mir, kann der Nico durchaus gegen ihn antreten. Force India und Sutil, wenn das jetzt wirklich offiziell ist, dann freut mich das, dass er zurückkommen konnte, weil er hat wirklich viel Pech gehabt und dass er jetzt wieder einsteigen kann. Er ist einer, der sicher Punkte einfährt und das ist ja für das Team wichtig. Dann haben wir auch den Nico Hülkenberg bei Sauber und da habe ich ein spezielles Auge drauf als Schweizer. Der muss da die Punkte holen für das Team, weil sein Teamkollege ist ein Neuling. Also liegt es an ihm, das Auto weiterzuentwickeln. Aber ich denke, der Nico ist intelligent und kann sicherlich die Nummer 1 durchaus ausführen. Man hat ja letztes Jahr gesehen, dass er Ende des Jahres die Reste voll im Griff gehabt hat. Er ist auf dem Weg nach oben.
Christian, glaubst du, das ist auch so eine Frage, die uns erreicht hat hier über Facebook von Steffen K1 oder KL, wenn ich es jetzt richtig lese, dass Hülkenberg eben mit Sauber vielleicht sogar ein Geheimtipp sein könnte für die Saison?
Das kann ich mir grundsätzlich durchaus vorstellen, weil man hat beim Sauber letztes Jahr schon gesehen, dass Sergio Perez ein paar Mal aufs Podium gefahren ist, schon relativ weit hinten, weil der die Reifen im Griff hatte. Nun kann man noch nicht ganz genau einschätzen, inwieweit das von Perez selbst kam, der nun als Reifenflüsterer gilt und so weiter. Aber ich bin mir grundsätzlich ziemlich sicher, dass Sergio Perez vom Fahrerischen her nicht allzu viel nachsteht. Und eins kommt noch dazu, Sauber ist vom Design her einen relativ innovativen Weg gegangen mit diesen ganz eng geschnittenen Seitenkästen. Es kann natürlich gut sein, oder man könnte sich in der Theorie vorstellen, dass das bei Nizza-Rennen wie zum Beispiel in Malaysia ein Problem wird, ganz einfach, weil die Kühler weniger Luft kriegen bei voller Fahrt. Aber grundsätzlich sollte das aerodynamisch möglicherweise ein kleiner Step sein, den Sauber da gemacht hat. Again ist es so, man wird die Realität dann bei den ersten Rennen sehen und kann die Tests jetzt schwer beurteilen. Eins möchte ich aber noch dazu ergänzen zu dem, was Marc gesagt hat. Nico hat natürlich ganz klar die Nummer 1 Rolle bei Sauber, hat damit aber auch einen immensen Erwartungsdruck auf sich, weil jeder rechnet damit, jeder geht davon aus, dass er den Gutierrez schlagen wird und den muss er dementsprechend auch schlagen, weil wenn er ein paar Mal zu oft gegen einen Gutierrez im Qualifying verliert, dann sieht das in der Optik relativ doof aus, weil keiner damit gerechnet hat, ganz einfach. Das ist so ein bisschen die ambivalente Situation, die ich beim Nico Hülkenberg sehe. Aber grundsätzlich bin ich da genau bei Marc. Also der hat sich in diesen 3 Jahren, die er jetzt Formel 1 macht, mit einem Jahr dazwischen als Testfahrer, extrem gut entwickelt. Und wenn der da anknüpfen kann, wo er Brasilien letztes Jahr aufgehört hat, dann werden wir Nico Hülkenberg durchaus zu den geheimen Favoriten aufs ein oder andere Podium zählen müssen.
Marc, kommen wir ganz kurz zu Mercedes. Lewis Hamilton, ein Ex-Weltmeister, ist jetzt neben Nico Rosberg bei diesem Team. Wie weit kann er das Team nach vorne bringen? Was glaubst du?
Ja, man gibt dem Lewis Hamilton ein halbwegs gutes Auto und der fährt mit so einer super Runde das Auto in die erste Startreihe. Und auf das baut natürlich dann auf. Und wenn er dann mal vorne ist, dann weiß er sich auch zu verteidigen. Also das wird auf jeden Fall interessant sein, ob er wirklich dem Team einen neuen Schwung gibt. Ich vermute es, weil einfach diese Leistungen auf eine Runde in der Qualifikation von ihm, die sind sensationell.
Und da muss, das muss ja auch ein Jenson Button irgendwann einsehen, dass der einfach schnell fahren kann auf eine Runde. Im Rennen sieht er dann wieder anders aus, das habe ich schon erwähnt. Aber das könnte dem Team einen neuen Schwung geben.
Stichwort Jenson Button, Marc. Wäre das so ein, vielleicht ein Weltmeistertipp, weil McLaren ja am Ende des, der vergangenen Saison einen relativ vernünftigen Eindruck gemacht hat?
Ja, das Einzige, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass McLaren ein neues Auto gebaut hat, also viel geändert hat, was natürlich immer wieder ein bisschen ein Fragezeichen aufwirft, im Gegensatz zu Red Bull, die praktisch nur eine Weiterentwicklung gemacht haben. Das könnte sein, dass das Auto mehr Probleme aufwirft. Und das war ja der Knackpunkt bei McLaren. Die hatten ja letztes Jahr eigentlich das schnellste Auto Anfang des Jahres und Ende des Jahres und haben es ist nicht viel daraus geworden. Also wenn McLaren jetzt wieder sich verstrickt mit Entwicklungen und den Weg nicht findet, dann ist es ein Problem. Aber wenn das Auto so schnell ist wie letztes Jahr, dann ja, dann ist Button, der ja auch ein Reifenflüsterer ist und ein Punktesammler, ein ganz heißer Kandidat.
Christian, was ist mit Lotus? Kimi Räikkönen in der vergangenen Saison ja unglaublich konstant. Wie hast du ihn auf dem Zettel?
Ich sehe Lotus auf einem ähnlichen Niveau wie im letzten Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die den letzten entscheidenden Schritt ganz an die Spitze noch machen können. Ganz einfach deswegen, weil Lotus von den Ressourcen her doch deutlich schlechter aufgestellt ist, was das Finanzielle angeht, als zum Beispiel Ferrari oder Red Bull das sind. Mit Abstrichen auch McLaren, die nicht mehr ganz so gut dastehen, wie sie es früher mal waren. Ich glaube, dass Lotus auf einem sehr ähnlichen Level spielen wird, wie sie das im vergangenen Jahr getan haben. Das heißt, Kimi kann mit seiner Konstanz, mit seiner Erfahrung, mit seiner teilweise brutalen Schnelligkeit das eine oder andere Top-Ergebnis rausfahren, aber als absoluten Titelkandidaten habe ich ihn jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel.
Marc, du wirst wieder mit dabei sein als Sky-Experte, als ja auch Co-Kommentator dann bei den Rennen. Wie und wann geht's denn los für euch in die neue Saison?
Es geht am 11. März fliege ich los. Das ist ja der längste Flug, da ist man 20 Stunden im Flugzeug. Das heißt, die ganze Trip ist unter 24 Stunden. Das ist schon hart, nach Australien zu fliegen. Aber ich freue mich drauf, weil einfach da ist der Tag der Wahrheit. Ja, die Qualifikation ist der erste Moment, wo wir wirklich sehen, wer ist wie schnell. Und das ist so heiß. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch wenn das am frühen Morgen ist, das im Fernsehen anzuschauen bei Sky.
Gibt es denn Neuerungen bei Sky, die du uns mitteilen kannst? Oder bleibt da auch alles und können sich da die Formel-1-Fans auf das einstellen und freuen, wie sie es schon aus den vergangenen Jahren gewohnt sind?
Wir haben ein paar technische Neuerungen, Bild in Bild, dass wir doch ausweiten werden. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die normale Service mit unseren Optionen auf jeden Fall wieder da sein wird. Und wir werden ja alles wieder übertragen vom Freitagmorgen an. Wenn ein Auto auf der Strecke ist, sind wir live dabei.
Und mittendrin Marc Surer, der wird uns natürlich fachkundig dann begleiten bei Sky. Marc, dir vielen Dank, wobei ich möchte dich noch nicht ganz entlassen, denn bei uns ist es so Usus hier bei Sportradio 360, dass wir nach den persönlichen Highlights am kommenden Wochenende fragen. Welche Highlights hast du denn am Wochenende?
Am kommenden Wochenende.
Gibt es da irgendwie sowas, was heraussticht, was du, worauf du dich am meisten freust? Das kann natürlich eine sportliche Begebenheit sein oder auch eine private.
Ganz einfach. Ich gehe Kart fahren. Das ist eine Leidenschaft, die ich mit einem Michael Schumacher und noch ein paar anderen teile. Ich werde hier in Spanien Kart fahren gehen. Ich habe einen 6-Gang Schaltkart und das ist mein Highlight fürs Wochenende.
Dabei wünsche ich erstmal viel Spaß. Christian, erstmal auch vielen Dank, dass du mit dabei warst. Was ist so dein Highlight am Wochenende?
Ich freue mich sehr auf die letzten Testtage in Barcelona in diesem Winter, denn erfahrungsgemäß sind die letzten zwei Testtage die einzigen Testtage, wo man vom absoluten Qualifying Speed erstmal so ein bisschen was rauslesen kann. Also natürlich werden wir noch immer nicht die zweiten Tabelle vor uns haben und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber es ist zum ersten Mal ansatzweise ein Indikator dafür, wie der Speed der Teams momentan steht, mit der Einschränkung natürlich, dass die alle bis Melbourne wahrscheinlich nochmal neue Teile bringen. Aber ich glaube, dass Samstag und Sonntag in Barcelona so ein erstes Indiz darauf geben werden, wie es sich aussehen könnte.
Und mit Formel1.de werden wir eine wöchentliche Rubrik ins Leben rufen, dann mit Beginn der kommenden Saison. Darauf freuen wir uns richtig. Christian Nimmervoll von Formel1.de und Marc Surer von Sky, vielen, vielen Dank für eure Einschätzung und hoffentlich bis bald mal wieder.
Ja, gerne. Okay.
Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss.
Servus. Okay. Grüße. Ciao, Christian.
This is Christopher Mandro Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
So, wir kommen langsam aber sicher, ich weiß gar nicht, welchen Part wir inzwischen schon beschreiten, hier bei sportradio360.de in der Big Show 90, Part 6 wird mir angezeigt und wir werden gar nicht so sportlich jetzt über irgendeine Sportart sprechen, so wie wir es sonst tun, sondern es wird sich etwas verändern in der TV-Landschaft und wir haben zwei Experten dazu eingeladen, zum einen von Alles außer Sport, Kai Pahl, grüße dich Kai.
Moin Moin aus Hamburg.
Und einen freien Journalist, der hat unter anderem zuletzt für Sponsors geschrieben. Und ich hoffe, jetzt kommt nämlich möglicherweise mein erster Zungenbrecher in dieser Sendung. Ich hoffe, dass ich den Nachnamen wenigstens richtig ausspreche. Ansonsten wird mich Lukas nämlich korrigieren. Lukas Stemalschik.
Ja, fast. Lukas Stemalschik. Hallo. Stemalschik. Freut mich dabei zu sein.
Darf ich Lukas sagen?
Sehr gerne.
Ihr beiden, die Anzeichen verdichten sich ja, dass es ab diesem Sommer ESPN America in der jetzigen Form nicht mehr geben wird. Kai, Lukas, streitet euch, wer anfängt. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand bezieht sich eigentlich nur auf einen einzigen Satz oder zwei Sätze, die ganz am Ende im Kleingedruckten einer Pressemitteilung von ESPN und von BT standen. In dieser Pressemitteilung ging es eigentlich um den Verkauf von den britischen Kanälen von ESPN an BT. Und ganz unten im Kleingedruckten stand dann etwas, was sich unter anderem übersetzen lässt mit der Aussage, ESPN schlägt vor, auch die europäischen Ableger von ESPN Classic und ESPN America zu schließen. Dieses schlägt vor ist natürlich eine relativ kuriose Redewendung. Schließlich gehören ESPN diese Sender. Also wie kann ESPN sich selber das vorschlagen? Es riecht so ein bisschen nach einer Verkaufsofferte, so nach dem Motto, wir haben keinen Bock mehr, wir wollen uns als Europa zurückziehen, zumindest was TV angeht, möchte jemand kaufen? Das ist zumindest meine Interpretation und ESPN wagt sich da auch nicht aus den Büschen, um da etwas Konkreteres zu liefern. Ich weiß nicht, wie Lukas das sieht.
Ja, genau. Also Konkretes gibt es ja offenbar noch nicht. Ich hatte mich ja direkt nach der Pressemitteilung, die Kai gerade ansprach, ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, dass ich das so verstanden und interpretiert hatte, dass ESPN Classic auf jeden Fall eingestellt wird. Bei ESPN America hatte ich eigentlich im ersten Schritt oder im ersten Moment noch ein bisschen mehr Hoffnung, wobei jetzt die letzten Tage dann ja auch, wie Kai es schon gesagt hat, so ein bisschen tatsächlich die Tendenz eher dahin geht, dass auch ESPN America wohl eingestellt wird und dementsprechend das komplette Europageschäft runtergefahren wird.
Hm. Kommt das alles jetzt eigentlich unerwartet, komplett für jeden oder hat es schon bereits Anzeichen in den vergangenen Monaten dafür gegeben?
Ja, darf ich, Kai?
Ja, klar.
Ich denke, es hat ganz klar Anzeichen gegeben, dass ESPN sein Europageschäft zurückfahren wird, zumindest aufgrund der zahlreichen Verluste an Übertragungsrechten im englischsprachigen Raum oder beziehungsweise im UK-Raum. Allen voran natürlich den Verlust der Premier League-Rechte an BT, wo ja dann im Bieterwettstreit ESPN den kürzeren gezogen hatte. Und in den vergangenen vier Jahren oder vier Saisons mit der aktuellen eingerechnet, korrigiere mich Kai, wenn ich da falsch liege, hatte ja ESPN die Rechte, zumindest für ein kleineres Paket. In der ersten Saison 2019 waren das 46 Spiele, also zwei Pakete und dann jetzt in der laufenden Periode von 2010 bis zum Ende der laufenden Saison sind es noch 23 Spiele. Da wurde vorher oft gemunkelt, ob ESPN dieses Paket dann noch erweitern könnte, wollte, da 23 Spieler halt definitiv zu wenig sind, um da nachhaltig dann auch auf dem Markt irgendwo bestehen zu können. Und wie eben schon gesagt, dadurch, dass es im Bieterwettstreit dann gegen BT die große Niederlage gab und infolgedessen dann auch weitere Live-Übertragungsrechte verloren wurden, wurde eigentlich in den vergangenen Monaten schon offen darüber spekuliert, dass die Geschäftstätigkeiten eingestellt werden.
Also zumindest was Großbritannien angeht. Man muss vielleicht den Zoom etwas größer aufziehen. ESPN ist eigentlich vor einigen Jahren auf den Markt gekommen, da haben sie sich den Vorgängersender von ESPN America gekauft. Ende 2006 war das. Und als ESPN auf den europäischen Markt gekommen ist, haben eigentlich alle damit spekuliert, dass ESPN America eigentlich nur der erste Schritt sein wird und man versuchen wird, weitere Sender in den einzelnen europäischen Ländern zu etablieren. Und das war dann in der Tat so, dass dann 2009 man an Premier League-Rechte rankam. Man weiß auch, dass sich ESPN in Frankreich und in Deutschland um Rechte bemüht haben. In Frankreich waren ihnen dann letztendlich die Rechte an den Ligue 1 2009 zu teuer, weswegen sie sich da gar nicht weiter großartig involviert haben. In Deutschland soll es wohl so gewesen sein, dass sie 2009 versucht haben, die Zweitliga-Rechte zu bekommen, sind aber auch leer ausgegangen. Und seitdem hatte man das Gefühl, dass ein bisschen Stagnation herrscht, was die Expansionspläne dieser einzelnen länderspezifischen Sender angeht. Und dann eben in der Tat letzten Sommer der ganz große Rückschlag mit dem Verlust der Premier League-Rechte gegen einen Bieter, gegen BT, die da wirklich massiv Geld reingepumpt haben, um sich als Plattform zu etablieren. Und da hat dann ESPN einfach keine Möglichkeiten gesehen, dieses Projekt in den einzelnen europäischen Ländern TV-Sender zu etablieren, sinnvoll fortzuführen. Nicht in Großbritannien und in anderen Ländern ist es ja so, dass dann mit den Qataris, mit Al Jazeera ebenfalls ein weiter finanziell sehr potenter Mitbieter gekommen ist. Und am Ende des Tages steht dann halt unterm Strich der Rückzug aus sämtlichen TV-Aktivitäten in Europa und damit eigentlich auch die Aufgabe des Plans, ESPN als Marke in Europa selber zu etablieren. Es wird jetzt einige Internetportale noch weitergeben unter den ESPN-Player, aber letztendlich ist es definitiv auf viele, viele Jahre hinaus das Ende sämtlicher Expansionspläne von ESPN in Europa.
Wir haben eine Frage bekommen über Facebook von Knut Rumm. Vielleicht schließt sich das auch da an, was Kai uns gerade gesagt hat. Es geht natürlich um die Sportarten in Amerika. MLB wurde übertragen von ESPN America. Die NHL läuft. College Sport ganz groß. American Football. Knut Rump fragt euch, wie hoch sind denn die Chancen, dass Sky oder auch Sport 1 zum Beispiel eben diese Sportarten in irgendeiner Form übernehmen könnte?
Lukas. Ja, gerne. Also ich glaube, dass die Chancen relativ überschaubar sind, da viele dieser genannten Sportarten und Ligen nicht die breite Masse an Zuschauern ziehen, nicht die entsprechende Reichweite in Deutschland generieren, dass Sky und oder Sport 1 da tatsächlich Geld in die Hand nehmen, um diese Rechte dann zu akquirieren. Die NBA ist ja zum Teil vertreten, die NFL auch bei Sport 1. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade was die MLB angeht oder auch die NHL, die ja jetzt seit einigen Jahren dann nicht mehr bei ESPN direkt liegt, sondern bei einem Vermarktungs- und Agenturkonsortium, wo natürlich extrem hohe Preise aufgerufen werden, was auch ESPN zu spüren bekommen hat, sodass ich da ehrlich gesagt, ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, teilweise zumindest wenig Hoffnung nur habe.
Wird es also darauf hinauslaufen, Kai, dass wir haben das ja zum Beispiel im Tennis, beobachten wir das ja auch inzwischen, gerade die WTA-Tour, die häufig in irgendwelchen Internet-Streams dann gezeigt wird, dass wir also die amerikanischen Fans für diese Sportarten in Deutschland aufs Internet zurückgreifen müssen dann möglicherweise?
Ja, höchstwahrscheinlich. Wobei man sollte in Sachen Fernsehen vielleicht noch einen kleinen Einschub machen aus Aktualitätsgründen, weil vor einigen Stunden ist die Meldung reingekommen, dass die ProSieben Sat1 Mediengruppe neue Pay-TV-Sender auf den Markt bringen will. Und ein angedachtes Projekt bis Ende 2014 soll der Start eines Sport-Pay-TV-Senders namens RANplus sein. Da kann man sich vieles vorstellen, aber auch möglicherweise vieles ausschließen. Also das ist so eine Unbekannte, die möglicherweise dann auch im Ursportsektor vielleicht noch aktiv wird. Nicht so umfangreich wie ESPN America, aber was weiß ich, vielleicht zum Beispiel mit zwei NHL-Spielen pro Woche oder sowas. Ansonsten ist der Weg in der Tat, sind die Online-Streams, das heißt schön Sportliga für Sportliga einzeln abklappern, sich für 150 bis 200 Euro pro Saison sich den League Pass holen und dann halt die Chance haben, jedes Spiel einzeln zu sehen. Wird A, eine relativ teure Geschichte, weil natürlich je nachdem, was man für Präferenzen an Ligen hat, entsprechend sich viel dann zusammenleppern wird. Und B, was bei den ganzen Angeboten natürlich stark wegfällt, sind Geschichten wie redaktionelle Aufbereitung, die es häufig nicht gibt. Und das sind natürlich auch alles Angebote, die für den Gelegenheitsgucker, der irgendwie nun Bedarf hat für, sagen wir mal, ein MLB-Spiel pro Woche oder ähnliches, das ist natürlich für den viel zu teuer. Mhm. Mir fehlt es auch so ein bisschen an Fantasie bei den Stream-Anbietern, dass sie da nicht irgendwie bessere Angebote machen für die Gelegenheitsgucker, zum Beispiel irgendwie 10 Spiele pro Monat für Preis XYZ, anstatt diese wirklich gigantischen Summen für eine komplette Saison aufzurufen.
Mhm. Lukas, unter welchen Prämissen, glaubst du, könnte denn das Modell amerikanischer Sport im deutschen TV funktionieren?
Na, ich denke mal schon, dass es eine gewisse Refinanzierung einfach für den beteiligten Sender oder Player dann irgendwo geben muss. Und ich glaube, da, wie eben schon gesagt, fehlt es so ein Stück weit an der Reichweite, die ein Stück weit dann auch die Garantie dem betreffenden Sender geben muss oder dem betreffenden Player, der das Ganze dann vielleicht auch online ausspielt, da tatsächlich einen Fuß in die Tür zu setzen und dieses Risiko einzugehen. Also natürlich der Aufschrei bei der relativ kleinen Schar der US-Sport-Fans oder vielleicht auch gar nicht mal so kleinen Schar. Also ich denke mal, der Aufschrei war natürlich auf jeden Fall groß und da müsste man tatsächlich jetzt mal schauen, dass vielleicht dieser Aufschrei oder diese Vorbehalte oder diese Gefahr, die Fans da sehen, dass man das vielleicht tatsächlich bündelt und dann entsprechend das Ganze dann auch irgendwo den betreffenden Sendern oder den möglichen Sendern und Abnehmern tatsächlich so rüberbringt, um so halt irgendwo eine Basis zu schaffen, dass man sagt, ja, es könnte tatsächlich funktionieren und refinanziert werden.
Aber wobei ich auch sagen muss, dass ich immer die Argumentation der Pay-TV-Sender nicht so ganz nachvollziehen kann. Wenn man die Pay-TV-Sender zum Beispiel fragt, sag mal, European Tour im Golf mit irgendwelchen Turnieren aus China, die um 6 Uhr früh stattfinden, am Donnerstag oder Freitag, das kann sich doch nicht lohnen. Daraufhin kommt dann die Antwort, Quote ist uns egal, Hauptsache wir steigern damit die Kundenzufriedenheit. Fragst du dann nach, wie sieht es denn eigentlich aus mit College Football? Ja, das bringt keine Quote, das könnte knicken. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Sportredaktionen sich die Argumentation auch so ein bisschen hinschieben, wie sie es gerade für nötig halten.
Ja, das ist auch übrigens mein Eindruck im Moment, gerade im Pay-TV. Nichtsdestotrotz eine Frage noch an Lukas. Du hast ja davon gesprochen, na, wie ist denn so die Refinanzierung dann auch gegeben? Sport 1 Plus überträgt zum Beispiel die NBA. Weißt du denn, ob sich das für Sport 1 Plus denn rentiert?
Ehrlich gesagt habe ich da aktuell keine Einblicke, was da die Refinanzierung angeht. Also bei Sport 1, da ist ja sowieso vieles im Unklaren, wo denn da eine Refinanzierung stattfindet. Ein altes Thema. Kai hat es ja beispielsweise mit RAN Plus, um da ganz kurz nochmal drauf einzugehen, angesprochen. Also vielleicht tatsächlich, dass es da eine Übernahme gibt von einem starken Konzern, der tatsächlich auf den Sport setzen will. Und dann entsprechende Refinanzierungsmöglichkeiten und Refinanzierungsideen dann irgendwo entwickelt. Ganz ehrlich, was Sport 1 angeht oder Sport 1 Plus mit der NBA, bin ich Stand heute überfragt. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Paket extrem viel kostet für Sport 1 und dementsprechend ist irgendwo ein Invest ist, dass man schon bereit ist einzugehen, um einfach die Plattform Sport 1 Plus den Sender Sport 1 Plus zu stärken und auch attraktiver zu machen, um auf verschiedensten Plattformen, unter anderem dann bei Sky, präsent zu sein.
Ich sage ganz ehrlich, normalerweise, das sage ich auch, wenn ich bei Sky arbeite, Inhalte müssen transportiert werden und Inhalte werden zum Beispiel eben auch amerikanischer Sport, gerade wenn der nämlich jetzt wegfällt, weil ESPN America den europäischen Markt dann verlässt. Abonnentengewinnung ist, glaube ich, auch für den Pay-TV-Bereich nicht das Schlechteste und natürlich auch die Kundenzufriedenheit oder Kundenbindung ist wichtig, aber schließlich will ja das Pay-TV auch irgendwann mal wachsen. Euch beiden, vielen, vielen Dank erstmal. Ihr wisst das ja und ihr kennt das ja, sportradio360.de verabschiedet seine Gäste nicht, ohne nicht zu wissen, was eure Highlights sind am kommenden Wochenende. Kai, was sticht denn bei dir heraus?
Peinlicherweise muss ich gestehen, dass mich diese Frage gerade irgendwie relativ kalt erwischt.
Ja, siehst du, da musst du jetzt mal spontan reagieren.
Wenn mich nicht täuscht, müsste eigentlich wieder ein Rugby-Wochenende anstehen. Das wird irgendwie von daher für mich ein Thema sein. Ansonsten bin ich gerade dabei, weil ich es die letzten Wochen nicht machen konnte, diverse NHL- und College-Basketballspiele zu sehen. Dann aber auch relativ viel altes Zeug aus den letzten Wochen, weil ich mich dann so ein bisschen durch die einzelnen Mannschaften kämpfe. Also ich gucke gerade zum Beispiel auch in der NHL relativ viele Spiele der Buffalo Sabres an, um mir anzugucken, was eigentlich da möglicherweise zu Trainerentlassungen geführt hat von Lindy Ruff und inwieweit sich das bessert. Und ich versuche auch dann halt im College-Basketball die ganzen Top-Teams wie Miami oder North Carolina oder NC State mir anzugucken.
Kai Pahl von Alles außer Sport, ein Wahnsinniger, wenn ich das mal ganz positiv formulieren darf, wo du überall deine Augen und Ohren hast. Das ist schon Wahnsinn. Ich verfolge das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Irre. Lukas, bei dir Highlight? Vielleicht ein Waldspaziergang oder bist du auch so positiv verrückt wie Kai?
Natürlich ein Waldspaziergang, wenn das Wetter zulässt. Ja, Sportverrückter natürlich ein Stück weit schon. Tatsächlich eher so ein bisschen weg vom großen Sport vielleicht. Rugby war ein Stichwort von Kai. Ich hatte mit einem Auge, mit einem Ohr irgendwie verfolgt, dass der FC St. Pauli hier in Hamburg auch mit der Rugby-Mannschaft am Samstag unterwegs ist. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ansonsten freue ich mich, wenn hier so langsam mal das frühlingshafte Wetter einsetzt, dass der Amateurfußball auch so ein bisschen aus dem Winterschlaf erwacht. Und da werde ich mir, wenn es die Platzgegebenheiten zulassen, doch durchaus das ein oder andere Spiel am Wochenende, glaube ich, mal anschauen.
Das hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Programm an bei euch beiden am Wochenende. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das Thema dürfte uns noch ein bisschen beschäftigen, was denn schlussendlich auch dann mit dem amerikanischen Sport hier in Europa beziehungsweise auch dann in Deutschland passiert, wer denn was dann ausstrahlen wird. Danke euch beiden für eure Zeit. Schönen Donnerstag und vorab schon mal ein schönes Wochenende.
Das gleich.
Danke, bye bye.
Danke. Tschüss.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
So, wir machen weiter bei Sportradio 360.de. Handball ist angesagt und wir haben einen in der Leitung, der leider im Moment verletzt ist, Nationalspieler aber seines Zeichens ist, Sven Sören Christoffersen von den Füchsen aus Berlin. Grüße dich, Sven Sören.
Hi, grüß dich.
Du, sag mal, erstmal die erste Frage in diesen Tagen, wie geht's denn im Moment?
Ja, das ist so ein bisschen eine schwierige Situation, weil das einfach ja letztendlich eine Entzündung, Überbelastung, wie auch immer ist, wo es keine ganz genaue Diagnose gibt, wo man jetzt versucht einfach gegenzusteuern. Es wird auch besser. Die große Frage ist, wie verhält sich das Knie unter Belastung wieder? Wir haben letzte Woche auch schon einen ähnlichen Versuch unternommen mit 3-4 Tagen Pause und haben dann die Belastung wieder hochgefahren. War eigentlich mehr oder weniger am Anfang. Insofern im Moment nicht ganz einfach, aber es wird besser und ich hoffe, dass es auch nicht allzu lange dauert.
Das heißt, man kann gerade noch nicht so ganz sagen, wann du wieder spielen kannst?
Genau, das ist die Quintessenz und das nervt natürlich.
Absolut, absolut. Verletzung zugezogen im Spiel in Schaffhausen. Eben nur ein paar Tage nach dem Sieg gegen den FC Barcelona. Hat man eigentlich als Handballspieler überhaupt Zeit, gerade weil ja auch, sagen wir mal, das Programm sehr dicht gestaffelt ist, solche großen Erfolge wie gegen Barcelona in irgendeiner Art und Weise zu genießen?
Ja, genießen tut man schon, nur das ist richtig, der Terminplan ist relativ eng und man muss die Zeit zwischendurch auch sinnvoll nutzen. Irgendwann schafft man es uns einfach mit der Regeneration auch nicht mehr. Aber nach dem Barcelona-Spiel ist uns das, glaube ich, durchaus gelungen. Und das war sicherlich auch eine besondere Situation, ein Meilenstein, dass man eine Mannschaft nicht aus Deutschland, aber eben aus dem THW durften wir auch schon einmal schlagen. Wir haben diesen Jahr verloren in der Hinrunde, aber auch nach 50 Pflichtspielen, glaube ich, in den ersten Punkten mal wieder abgenommen in der Bundesliga. Und das ist einfach eine ähnliche Kategorie, wenn man den FC Barcelona schlägt, das ist ein Handball wie ein Fußballclub mit einer großen Tradition und das macht natürlich Spaß, wenn man da erfolgreich sein kann. Hm.
Sie waren ja auch schon du warst ja auch schon im Dezember verletzt, musstest die WM absagen. Wie groß ist denn eigentlich
Das stimmt nicht.
Nicht?
Nee, ich habe die WM gespielt.
Du hast die WM gespielt? Dann haben wir hier falsch recherchiert hier von unserem Produzenten. Ja, guck mal an, siehst du, wenn ich mal nicht drüber gucke hier, so ist es. Vergiss die Frage, wir machen gleich weiter. Nichtsdestotrotz, gerade bei den Spitzenteams ist ja der Kader so groß, wenn man gerade auch verletzt ist, dass man eventuell zu früh ein Comeback anstreben könnte, nur vielleicht um seinen angestammten Platz zu behalten. Siehst du diese Gefahr tatsächlich, dass man eventuell zu früh anfängt?
Ja, ich glaube, dass meine aktuelle Verletzung auch so ein bisschen ein Resultat oder der Situation geschuldet ist, dass mit dem Knie immer leichter gemacht, immer ein bisschen kompensiert hat. Das rechte Knie hat sich dann, da hatte ich dann eine Außenbandverletzung, einen Einriss im rechten, im Außenband des rechten Knies. Die wollte dann auskuriert werden, dann ist mir im Turnier selber nochmal jemand in das rechte Knie gefallen. Da hatte ich dann noch eine Innenbanddehnung und da ist das Knie natürlich so überlastet und ich glaube, dass das dann das ganze System auch überfordert im Endeffekt und man eben ja dann Veränderungen, die Physiotherapeuten sprechen dann immer von der ganzen Kette, im gesamten Bewegungsablauf hat und das dann auf Dauer einfach nicht zu kompensieren ist bei den Belastungen und der hohen Spielanzahl, die wir einfach zu absolvieren haben.
Mhm. Sprechen wir trotzdem über die WM. Du bist halt sehr nahe dran gekommen gegen die Spanier. Chancen waren sicherlich da. Ihr habt ein richtig starkes Turnier gespielt. Dabei waren noch nicht alle davon erstmal wirklich so überzeugt, dass das tatsächlich so passieren wird. So mit ein bisschen Abstand. Wie hast du die WM analysiert?
Es ist richtig vor dem Turnier, da haben wir auch ganz, ganz offen drüber gesprochen, waren wir sicherlich nicht einer der Hauptfavoriten, haben aber auch gesagt, dass wir uns nicht verstecken müssen und durchaus Qualität in unserem Kader steckt und es ist uns auch gelungen, das auf die Platte zu bringen. Es ist natürlich in Deutschland immer sehr, sehr schnell so, dass man da abgeschrieben wird und es war schön zu sehen, dass wir es den Leuten eines Besseren bewiesen haben und ja, wir gezeigt haben, dass wir auch in der Konstellation jede Mannschaft an den Rand der Niederlage bringen können beziehungsweise schlagen können. Wir haben den aktuellen Olympiasieger in der Gruppe geschlagen und haben letztendlich sind ausgeschieden gegen den dann danach zum Weltmeister gekürten Spanier. Insofern ja, es ist sicherlich immer im Nachhinein eine positive Geschichte gewesen. Wir haben uns auch sehr darüber gefreut, nur bin ich auch ehrgeiziger Sportler und sage, an dem Tag war durchaus was möglich gegen die Spanier und ja, so ein bisschen der Chance traut man schon nach, aber es ist einfach schön zu sehen, dass eine gewisse Euphorie auch um unseren Sport im Januar entstanden ist wieder, weil davon lebt letztendlich auch, glaube ich, unser Sport und wir wollen einfach hinter der großen Nummer 1 im Mannschaftssport, im Fußball, weiterhin präsent sein.
Fußball ist natürlich auch ein Stichwort in Berlin. Klar, mit der Hertha, die ja auf Aufstiegskurs sich befindet. Sie spielen jetzt, du spielst jetzt, ich muss mir nochmal ins Du gewohnt hier, seit 2010 in Berlin. Was war eigentlich schwerer? Erfolge des letzten Jahres wirklich zu erreichen? Oder ist es tatsächlich immer so, wie man so häufig auch hört im Sport, eben diese in dieser Saison zu bestätigen?
Man ist ja immer in der Situation, dass man irgendwie Leistung bestätigen muss. Letztendlich findet Sport immer in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit statt und man wird auch immer als Einzelspieler an der aktuellen Leistung gemessen und nicht an dem, was man vor 3 Wochen gemacht hat. Insofern ist es natürlich nie einfach, aber es ist ja auch immer Ziel und zeigt ja auch, dass es durchaus möglich ist, wenn man besondere Leistungen erzielt. Aber das ist eigentlich, seitdem ich in Berlin bin, die Situation. Wir haben im ersten Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt, sind sehr überraschend Dritter geworden in der Liga und haben uns direkt für die Champions League qualifiziert. Da hieß es dann schon, da werden die Füchse nicht nochmal erreichen, haben das dann bestätigt im nächsten Jahr mit der Teilnahme sogar am Final Four. Dass irgendwann vielleicht auch mal der Punkt kommt, wo man nicht immer noch einen draufsetzt, ist, glaube ich, auch ganz klar. Ja. Davon lassen wir uns aber beunruhigen. Spielen weiter unseren Stiefel runter. Wir sind im Moment auch aktuell Vierter in der Liga. Das heißt, wir spielen auf einem ähnlichen Niveau konstant in der Liga. Sind fürs Achtelfinale qualifiziert. Im letzten Jahr haben wir uns als Viertplatzierter der Vorrundengruppe fürs Achtelfinale qualifiziert. Jetzt sind wir schon Zweitplatzierter gewesen. Da kann man sogar noch wieder einen Fortschritt sehen. Insofern entwickelt sich, glaube ich, dieses Projekt oder dieser Verein, Club stetig weiter und man muss einfach mal abwarten mit dem großen Umbruch, der jetzt im Sommer dann auch ansteht, wie wir dann auch wieder
uns weiterentwickeln können und wo die Reise dann letztendlich hingeht.
Du bist aus Wetzlar nach Berlin gekommen. Was sind denn so die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Standorten, handballspezifisch? Ich glaube, über die Einwohnerzahl braucht man nicht sprechen oder auch über das Medienaufkommen braucht man nicht sprechen. Was hast du so festgestellt so zwischen diesen beiden Standorten?
Es waren dann die letzte Saison hat sich ganz knapp ans obere Drittel, also in der Tabelle, befindet sich in einem guten Mittelfeld. Die Situation, als ich in Wetzlar war, war wie folgt, dass es eigentlich darum ging, möglichst früh klar zu machen, dass man die Liga hält. Also man hat immer ganz stark kommuniziert, man spielt gegen den Abstieg. Das sind natürlich andere Voraussetzungen. Man ist in den meisten Partien nicht unbedingt der Favorit, sollte aber hier und da doch ein paar Punkte mitnehmen, um letztendlich nicht in die Bredouille zu kommen und am Ende den Druck zu groß werden zu lassen. Und dann hat man aber auch diese Spiele gegen die Mannschaften, die vermeintlich mit unten drin stecken, und die müssen halt auch gewonnen werden, und da ist der Druck dann schon enorm. Bei den Füchsen ist es etwas anders, da ist man zu zwei Dritteln mal locker der Favorit, wenn nicht sogar häufiger, muss da seine Spiele gewinnen. Insofern haben beide Aufgaben ihren Reiz, und es wird eigentlich auch nie langweilig. Es war immer mein Ziel, in den Mannschaften jeweils auch in der Stammformation zu stehen. Das ist mir über weite Strecken auch gelungen. Und ich glaube, im Mannschaftssport ist es immer wichtig, dass man als Einzelsportler versucht, so gut wie möglich zu spielen, um mit seiner Leistung auch der Mannschaft weiterzuhelfen.
Ihr Ex-Verein unter anderem, Wetzlar, auch so wie Melsungen, Hannover-Burgdorf, die spielen eine richtig gute Saison. Ist das schon feststellbar, dass das Feld der Handball-Bundesliga näher zusammengerückt ist? Was meinst du?
Also es ist grundsätzlich so, dass die Handball-Bundesliga, glaube ich, von Leistungsdichte einfach das Nonplusultra auf der Welt ist. Es gibt sicherlich, und das war über lange Jahre auch die Liga, also bei die sagen, oberen Drittel ähnlich starke Mannschaften hatte, aber aufgrund der Wirtschaftskrise in Spanien jetzt auch abspecken muss. Und man merkt ja auch, dass der ein oder andere Spieler einfach rüberkommt und so die Qualitätsdichte in der Bundesliga eher noch dichter wird, was den Handball auch einfach noch attraktiver macht. Insofern ist es in der Bundesliga eine besondere Situation, weil ich glaube, das hat man in wenigen Ligen in Europa, dass es wirklich so ist, dass an einem bestimmten Tag jede Mannschaft von jedem geschlagen werden kann. Es gab auch schon Spiele, wo der THW Kiel in Balingen verloren hat. Insofern ist das, glaube ich, auch für Spieler, die neu in die Bundesliga kommen, eine Situation, die sie nicht unbedingt so kennen, dass man 90% oder 95% eben nicht unbedingt jedes Spiel gewinnt. Und das macht eben auch diesen besonderen Reiz unseres Sports, gerade in der DKB HBL, aus.
Über Facebook hat uns eine Frage erreicht von Ole Remmers, der so ein bisschen in die Kerbe auch reinschlägt. Der fragt, was macht denn so einen Erfolg aus der Überraschungsteams, gerade so der Überraschungsteams aus Wetzlar, Balingen, Hannover zum Beispiel?
Naja, ich glaube, dass das sind alles junge, aufstrebende Spieler, die halt an diesen Standorten eben jetzt auch mal das Vertrauen bekommen und eben dieses Vertrauen mit Leistung zurückzahlen. Und wenn man sich da einfach eine gewisse Basis erarbeitet, dann kann man wesentlich befreiter aufspielen und kann wirklich den einen oder anderen überraschen. Am Anfang kokettiert man dann vielleicht auch noch so ein bisschen mit der Situation und sagt, Mensch, das wird nicht ewig bei denen so anhalten, aber irgendwann muss man sich als Mannschaft dann doch eben mal damit beschäftigen. Man sieht, dass Hannover ist, glaube ich, bis auf zwei Punkte im Moment immer noch bei uns dran. Wir haben zuletzt im Dezember zu Hause sogar gegen Hannover, ich muss damit zusehen, auch die Punkte abgeben müssen. Insofern ist es einfach schwierig und die Qualität ist eben da. Und was ich eben schon sagte, diese Mannschaften haben natürlich im Moment auch die Möglichkeit, sich mit Spielern, die vielleicht im Ausland, speziell Spanien, eben nicht mehr Geld bekommen, auch zu einem adäquaten Preis zu verstärken. Und das schafft natürlich auch eine neue und eine breitere Spitze, was ja grundsätzlich für den Wettbewerb gut ist.
Absolut. Wir haben heute in unserer Sendung schon ausführlich über Alba Berlin gesprochen, über die Hertha. Die Eisbären sind ja auch noch in der Stadt Berlin. An welcher Stelle seht ihr euch so in der Popularitätsskala in der Hauptstadt?
Ja, ich denke, man darf auch die Unioner nicht vergessen.
Unioner, absolut.
Die haben noch eine zweite Fußball gemacht. Wir haben dann auch noch den aktuellen deutschen Meister im Volleyball. Insofern gibt es, was Sport angeht, schon einiges zu sehen in Berlin. Und
da eine Rangliste aufzumachen oder zu sagen, wer ist da jetzt gerade am populärsten, das ist, glaube ich, einfach schwierig zu sagen. Die meisten werden im Fußball sich wiederfinden. Also wenn die Hertha halt gegen Union vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion spielt, das ist, glaube ich, nicht zu toppen. Und das ist auch eine besondere Atmosphäre. Das war ja jetzt gerade erst vor 2 Wochen wieder das Derby. Und ja, ansonsten, wir haben mit den Eisbären eine erfolgreiche Mannschaft. Alba ist eine sehr traditionsreiche Basketballmannschaft. Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Es ist, und da liegt auch die besondere Brisanz drin, dass man halt immer wieder letztendlich Woche für Woche mit Leistung auf sich aufmerksam machen muss, weil die Leute halt sonst eben dahin gehen, wo vielleicht gerade der attraktive Sport geboten wird und der Erfolg stattfindet. Und das macht auch einen gewissen Reiz aus, ist, glaube ich, aber auch in der Vermarktung gerade für unsere Manager bzw. Geschäftsstelle nicht immer eine ganz einfache Situation. Weil ich glaube, der Durchschnittsbürger am Wochenende auch nicht 5 Sportveranstaltungen besuchen kann.
Nee, absolut nicht. Aber ich erinnere mich an eine Aktion von Klaus Wowereiter. Da ging es in der vergangenen Bundesliga-Saison, als Hertha eben dann doch drohte abzusteigen, darum, sich wirklich als Bündnis zu zeigen, als die Sportstadt Berlin, um für die Hertha Daumen zu drücken. Angeschlossen an diese Geschichte, muss man eigentlich, wenn man so nach Berlin kommt, dann auch eben für die anderen Teams so ein bisschen Partei ergreifen, oder bleiben bei dir auch so alte Fanschaften bestehen?
Man muss, glaube ich, nicht, aber es gibt, wenn man sich ja hier und da dann auch mal über den Weg läuft, und da sind ja auch ganz interessante Kontakte, die dabei entstehen. Ich meine, es ist immer mal sehr interessant reinzuhorchen, wie sieht es überhaupt in einer anderen Sportart aus, wie läuft bei denen die Trainingsarbeit ab, wie sieht es rund um die Heimspiele, rund um die Auswärtsspiele aus. Das sind immer sehr interessante Austausche, die man da stattfinden, und ich glaube, das kann sich auch durchaus voneinander befruchten. Das ist jetzt, glaube ich, nicht jeder Grund ist. Das ist auch ganz klar. Dafür ist man, glaube ich, auch in einem Wettbewerb untereinander. Man braucht auch gewisse Gelder und Sponsoren. Aber nichtsdestotrotz ist es ja grundsätzlich eine tolle Situation, wenn man das am Standort Berlin alles stellen kann. Und man muss einfach mal sehen, wie man das in der nächsten Zeit dann auch weiter erfolgreich gestalten kann. Nur dass man da jetzt gezwungen ist, in irgendeiner Form eine Fanschaft quasi zu adaptieren. Das habe ich noch nicht erlebt. Man wird natürlich immer wieder vom Derby gefragt, im Fußball gerade speziell, wie man da die Daumen drückt. Und ansonsten ist es eigentlich so, dass man das interessiert verfolgt, aber als Fan würde ich mich dann jetzt nicht bezeichnen.
Okay. Auf jeden Fall immer was los in der Hauptstadt, das ist schon mal ein klarer Fall. Vorletzte Frage an dich. Welche Ziele stehen für die Füchse Berlin noch ganz oben in dieser Saison?
Im Idealfall Qualifizierung für die Champions League, das wäre schon eine tolle Nummer. Wir spielen jetzt 2 Jahre in Folge in der Königsklasse, und das möchten wir ganz gerne auch weiterhin. Wir haben, glaube ich, auch mit dem 2. Platz in der Vorrundengruppe gezeigt, dass wir da absolut hingehören. Möchten auch im nächsten Jahr wieder europäisch spielen, eben am liebsten auch auf höchster Ebene. Dafür brauchen wir mindestens den 4. Platz, und dann müssten wir noch ein Quali-Turnier spielen, oder halt, um direkt sich zu qualifizieren, müssen wir 3. werden. Das ist eins der obersten Ziele, denke ich, und dann möchte man natürlich jetzt, wo man in der K.O.-Phase der Champions League ist, auch vielleicht noch 1 oder 2 Runden überstehen. 2 Runden wären natürlich ideal, dann hätte man das Final Four wieder erreicht, aber das ist noch wirklich ganz, ganz weit weg. Wir haben jetzt mit Atletico Madrid sicherlich das vermeintlich schwerste mögliche Los bekommen, aber auch den attraktivsten Gegner. Die sind nicht mehr ganz so stark aufgestellt wie letztes Jahr, da waren wir bei uns in der Gruppe und sind Gruppensieger geworden. Wir waren letztes Jahr Finalteilnehmer. Insofern gibt es da noch einige Aufgaben zu bewältigen, bevor man sich dann darüber Gedanken machen kann, ob man dann eventuell beim Final Four dabei ist.
Und ein kurzfristiges Ziel natürlich von Sven Sören Christoffersen, schnell wieder fit zu werden. Bei uns ist es so ein bisschen Tradition geworden, bei sportradio360.de über die persönlichen Highlights des kommenden Wochenende zu berichten. Was steht denn bei dir eigentlich so auf dem Programm? Es können sportliche Highlights sein, aber auch private Highlights. Gibt es da irgendwas, was herausstechen wird am Wochenende?
Ich bin tatsächlich bei den Eisbären voraussichtlich nach am Freitag. Ich werde da mal reinschauen.
Da haben wir dann den großen Bogen gleich wieder, dass man sich auch mit den anderen Sportarten durchaus auseinandersetzt. Am Sonntag haben wir natürlich unser Heimspiel, wo ich leider noch nicht mitwirken kann. Das wird natürlich auch nochmal ein großer Punkt sein. Drumherum steht für mich natürlich auch noch weiterhin viel Physiotherapie und Behandlung an, Arzttermine, damit der Weg auch schnell zurückführt. Und dann ist so ein Wochenende eigentlich immer schon ganz gut gefüllt.
Absolut, absolut. Sven Sören, sorry für den Lapsus zu Beginn unseres Interviews mit der WM und so weiter, aber das glaube ich haben wir wieder schnell korrigieren können. Das sollte nicht passieren.
Kein Problem. Kein
Wunderbar.
Problem.
Dann wünschen wir
dir. Ich hinterfrage mich halt auch nochmal, ich scheine ja sehr unauffällig gespielt zu haben nach meiner Verletzung.
Nein.
Das wird nicht groß aufgefallen.
Vielen, vielen Dank erstmal. Wir wünschen dir gute Besserung, dass du ganz bald wieder auf die Platte zurückkommst und wieder den Füchsen helfen kannst. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir dich hoffentlich irgendwann einmal wieder begrüßen dürfen hier bei Sportradio 360. Vielen Dank.
Gerne. Kriegen wir hin. Super.
Super. Danke schön.
Ciao.
Ciao.
Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio360.de.
Wir sind zurück bei sportradio360.de. Was haben wir schon alles wieder abgehandelt hier heute in der Big Show 90? Jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen auf den Schnee begeben, wobei ja einige sagen, weg mit dem Schnee, her mit der Sonne. Trotzdem läuft ja aktuell eine Weltmeisterschaft, nämlich die nordische Ski-WM in Val di Fiemme. Und wir haben dazu einen Experten eingeladen, der auch schon des Öfteren hier mit dabei war. Thomas Hahn nämlich von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Thomas, grüße dich.
Hallo, grüß dich.
Fast live, aber direkt von der Loipe eben in Val di Fiemme bei der nordischen Ski-WM. Bei der Alpinen hat die Stimmung zu Beginn darunter gelitten, dass die Gastgeber aus Österreich wenige Medaillen gemacht haben. Ein Blick auf den Medaillenspiegel, Italien steht bei null. Wie wirkt sich das nun auf die Stimmung in Val di Fiemme aus?
Die Stimmung in Val di Fiemme ist sowieso eher von Norwegern geprägt. Also das ist ja traditionell so, dass jede WM, jede skinordische WM, wo immer sie stattfindet, in gewisser Weise auch ein Heimspiel für die Norweger ist, weil die eine unglaubliche, die Tradition des Langlaufs und überhaupt des nordischen Skisports dort irgendwie dazu führt, dass sich ganze Reisegruppen formieren und also wirklich sehr viele Fans aus Norwegen dann zu dem entsprechenden Ort der Weltmeisterschaft pilgern fast. Also die nehmen so einen WM-Ort dann immer ein und die Italiener sind, ich glaube insgesamt, dass Italien nicht so viel Notiz nimmt von dieser Weltmeisterschaft, weil das ist eben zum Beispiel für einen in Sizilien doch sehr weit weg und das ist keine Sportart, mit der jemand, der direkt am Mittelmeer wohnt zum Beispiel, besonders viel anfangen kann und deswegen glaube ich, also es war von Anfang an nicht zu erwarten, dass hier die große Stimmung von dem Gastgeber, also von den Leuten vor Ort ausgeht, sondern eher sowieso von den Gästen. Also deswegen, die Stimmung ist gut, aber sie geht eigentlich wenig von Italien aus.
Gibt es denn noch Hoffnung für die Italiener?
Nee, also man muss wirklich sagen, die haben eigentlich gerade eine ziemliche Dürre, sie haben ja eine ziemliche Tradition, also in der nordischen Kombination mit dem Skispringen, da ist das ja noch nie so gewesen, dass die besonders gute Leute gehabt hätten, also zumindest keine, die bei Weltmeisterschaften irgendwie in Medaillennähe kommen konnten. Im Langlauf war das anders, da haben sie ja eine ziemliche Tradition, aber da ist momentan irgendwie Dürre. Die großen Namen gibt es eigentlich momentan nicht. Die letzten großen Karrieren laufen aus. Pietro Filacotra hat, glaube ich, seine Karriere noch nicht beendet, aber ist mehr jetzt so auf Marathonrennen spezialisiert und fokussiert ist halt auch schon fast knapp 40. Also da ist momentan nicht so richtig viel und die Hoffnung, vielleicht die Frauenstaffel, aber die Hoffnungen sind für die Italiener gerade nicht so besonders gut.
Das deutsche Team hat einige Medaillen gemacht, aber auch einige Chancen liegen gelassen. Zieh mal ein Resümee der Deutschen.
Ja, sehr unterschiedlich. Also man muss ja, glaube ich, die unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich bewerten. Also bei den Skispringern muss man ehrlich sagen, dass so wie die sich hier präsentieren, ist das eigentlich eine Fortschreibung der Erfolgsgeschichte, die die haben, weil manches, was wie eine Niederlage aussieht, nicht wirklich eine Niederlage ist. Also wenn man Vierter wird im Wettkampf von der Normalschanze, dann ist man so knapp geschlagen, dass man eigentlich nicht davon sprechen kann, dass man nicht konkurrenzfähig ist. Ja, also man ist dabei einfach. Und an einem anderen Tag hat man halt die Medaille. Also das heißt, da kann man davon sprechen. Also hier ist eine Mannschaft, die ist konkurrenzfähig, und dann haben sie ja auch da in dem Mixwettbewerb eine Bronzemedaille gewonnen, die gar nicht so wenig wert ist. Bei den Kombinierern ist es ein bisschen komplizierter darzustellen, weil die sind eigentlich gut. Also die wirken in Form und nicht schlecht vorbereitet auf die WM und haben ja auch schon ihre eine Medaille gewonnen, aber die hatten halt nun wirklich ein unsägliches Windpech, und das ist auch keine einfache Ausrede nur, die hatten wirklich dann in der ganzen Konstellation, auch wie sich das dann in der Leute darstellte, einfach keine Chance mehr, das zu machen, was sie jetzt eigentlich seit 12 Jahren gemacht haben, nämlich Medaillen der Staffel zu gewinnen. Und das nagt natürlich schon an denen, das ist aber nicht unbedingt ein Ausweis, dass man da irgendein tieferes Problem hätte, also das heißt ein strukturelles Problem. Aber bei den Langläufern ist es wieder ein bisschen anders, denn da hat man den Eindruck, wenn hier doch noch eine Medaille irgendwie rauskommen sollte, ob bei der Staffel oder weil jetzt in irgendeinem Einzelrennen oder in irgendeinem Massenstartrennen die Konstellation so ist, dass die älteren Hochbegabten oder die Begabten was reißen, dann ist das eigentlich nicht unbedingt, spiegelt das nicht unbedingt wider, was gerade so leistungsmäßig in dieser Abteilung läuft. Also ich kann es mir nicht so richtig abschätzen, aber es ist irgendwie schon so, dass der ganz große Zug oder die ganz große Stimmigkeit in dieser Abteilung gerade nicht so da ist. Also man hat ja relativ viele Juniorenweltmeister, von denen man in den letzten Jahren gehabt, von denen man hier eigentlich nicht so richtig viel sieht. Die Mannschaft wird zwar jünger, aber die Jüngeren wirken jetzt auch nicht so mit dem totalen Anschluss an die Spitze. Es gab ein paar Weltcup-Ergebnisse, die ganz gut waren, aber hier bei der WM gibt es diese Ergebnisse eigentlich nicht so, und bei den Frauen braucht man eine Biathletin, um ein medaillennahes Ergebnis zu haben. Also da müsste der DSV vielleicht mal ein bisschen nachdenken drüber, ob er richtig trainieren lässt.
Daran angeknüpft zwei Facebook-Fragen. Eine kommt von Ansgar Wolfgart. Der will Folgendes wissen von dir. Was sagt es über den Langlaufsport aus, über den deutschen Langlaufsport auch aus, wenn eine Miriam Gössner so viel schneller ist als die Spezialistin und ins gleiche Horn bläst auch Christian Hohner? Welche Rückschlüsse lassen sich denn auf den Langlauf ziehen, wenn eine Biathletin fast die gesamte Konkurrenz hinter sich lässt? Ist Gössner eben nur eine Ausnahme oder ist der Langlaufsport außerhalb von Norwegen und Schweden einfach nicht mehr lukrativ bzw. populär genug?
Also letzteres ist möglicherweise tatsächlich ein Problem dieses Sports, denn das Problem haben allerdings viele. Also man muss unheimlichen Aufwand betreiben, um Langläufer zu sein, und man wird gerade hierzulande nicht wirklich berühmt dadurch. Das zweite ist allerdings auch, also man darf das jetzt, also wenn eine Biathletin zum Langlauf kommt in der Skating-Technik, dann ist das nicht so, wie wenn jetzt, was weiß ich, der Zehnkämpfer mal Stabhochsprung macht. Also das heißt, hier kommt nicht ein Vielseitigkeitskämpfer zu einer Spezialdisziplin in gewisser Weise, sondern der Spezialist kommt eigentlich zu einer Disziplin, der einfach eine andere Komponente fehlt. Denn die Gössner ist eine spezialisierte Skaterin, weil es gibt im Biathlon keinen klassischen Langlauf. Sie hat halt bei Biathlon-Wettkämpfen noch das Gewehr dabei, und deswegen hat ja Tradition. Auch Björn Dahlen ist ja zum Beispiel beim Langlauf gestartet, hier die Kaiser-Mecke-Rennen, die auch eine Biathletin ist gestern hier auch gestartet. Also das kommt schon vor, und das ist jetzt nicht so richtig ungewöhnlich und auch nicht unbedingt jetzt ein Fehler der Langläufer, dass so eine Biathletin hier dann so gut ist. Trotzdem ist es natürlich bemerkenswert, vor allem Willi Gössner am Dienstag ihr Rennen eingeteilt hat. Also das sind ja doch ganz andere Rennen beim Biathlon. Ja, also man hat immer eine Pause beim Schießen und es ist mehr so eine Art Intervallstart, wenn man so sehen möchte. Also man läuft, man schießt, man läuft, man schießt. Das gibt es hier alles nicht. Und dafür hat die wirklich am Dienstag ein ganz, ganz ausgezeichnetes Rennen abgeliefert. Also mit total stimmigen Zwischenzeiten und Steigerung bis zum Schluss. Und das war ziemlich großartig. Und ich glaube, das ist eher dem Talent der Skaterin Gössner zuzuschreiben als der Schwäche der anderen Langläuferinnen.
Lass uns noch mal ganz kurz zum Mannschaftswettbewerb der Kombinierer kommen. Deutschland nach dem Springen quasi chancenlos. Waren die Bedingungen bei diesem Springen überhaupt regulär oder war es tatsächlich nur Pech?
Ja, die waren halt unfair in gewisser Weise. Also die Deutschen hatten halt das Pech. Und das ist dann wirklich Pech, dass sie konstant die schlechtesten Bedingungen von allen hatten. Das kann man ja ablesen, das ist jetzt auch kein, das ist ja nicht einfach so dahergesagt oder als Entschuldigung angeführt, das kann man ja ablesen an diesen Kompensationspunkten. Also es gibt ja so ein Kompensationssystem, das dann sozusagen ausrechnet, welche Windwelle, welchen Rückenwind oder Aufwind jemand hatte. Und da haben die Deutschen halt sehr viel schlechtere Punkte als die Konkurrenz. Und dieses Punktesystem, dieses Kompensationssystem kann auch nicht alles rausrechnen. Also manchmal, gerade bei den engeren Anzügen ist es einfach so, dass wenn du gar keinen Wind hast, der dich hebt, dann hast du auch wirklich wenig Widerstand, der dich trägt, und dann wird es wahnsinnig schwierig. Ich meine, der Björn Kircheisen hätte vielleicht trotzdem nicht unbedingt nur 83 Meter springen müssen, aber der ist halt gerade jetzt nicht in der allerbesten Sprungform und dann fällt er eben in dieses Windloch. Also insofern, die Bedingungen hatten einfach einen unheimlichen Einfluss. Und so wie die dann positioniert waren, so alleine da mit diesem Abstand zu dieser Gruppe, die sich dann hinter den Besten formiert haben, hatten die dann halt tatsächlich auch keine Chance mehr. Das ging einfach nicht mehr. Und so gesehen ist der sechste Platz dann eine logische Konsequenz dessen gewesen, was ihm der Wind für einen Streich gespielt hat.
Um bei den Kombinierern zu bleiben, von der österreichischen Mannschaft zum Beispiel wird nach Sotschi nicht mehr viel übrig bleiben. Wie sieht denn die mittelfristige Perspektive im deutschen Team aus? Frenzel, Edelmann, Kircheisen sind hier auch schon länger dabei.
Ja, das ist bei den Deutschen ganz anders. Also weil erstens mal ist die Struktur, Altersstruktur ganz anders. Weil der Frenzel ist zwar schon gefühlt, wie man so schön sagt, 1000 Jahre dabei, aber der ist erst 24. Das bedeutet, also da muss man wirklich noch nicht seine Karriere beenden. Der Kircheisen ist 29, da geht es vielleicht nicht mehr so ganz so alt, aber der ist auch schon der Älteste, und danach kommen alle, die eigentlich im besten Alter sind. Und hinter denen, die im besten Alter sind, kommt eine ganze Garde an jungen Sportlern, die wir jetzt da gar nicht so sehen, die sich teilweise noch im Kontinentalcup umtun, die ziemlich gute Perspektiven haben. Also es ist sogar so, es hat dieses Jahr mal einen Kontinentalcup gegeben, da hatten die Deutschen unter den ersten 8, 7 Leute, das war jetzt sicher eine Ausnahme, das kommt auch nicht täglich vor, aber das zeigt dann schon, also die haben so ein paar Leute in der Hinterhand, die sehr großes Potenzial haben, im Weltcup eines Tages nachzurüsten. Und also bei den die Kombinierer sind wirklich so eine Abteilung im deutschen Skiverband, um die man sich keine Sorge machen muss. Das sieht man auch daran, wie kenntnisreich und gut eigentlich diese Nachwuchsförderung da angeleitet wird durch den sportlichen Leiter Horst Hüttl. Und ich glaube, die haben so ihre Strukturen gefunden, die wissen, was sie tun, und da kommen ziemlich viele Nachwuchsathleten. Und irgendwie wirkt das auf mich relativ gestanden und stabil, das Ganze, was die da machen. Deswegen ist ja auch so ein sechster Platz irgendwie ein bisschen komisch, ja, weil der spiegelt jetzt eigentlich nicht wirklich wieder, was die sonst so für Arbeit leisten. Also es ist ein bisschen anachronistisch. Also wenn sich jemand über die Sorgen machen möchte, es ist nicht nötig.
Wie muss man sich das deutsche Team in Val di Fiemme vorstellen? Geht da jede Sparte den eigenen Weg oder gibt es auch einen gemeinsamen Abend ein gemeinsames Auftreten?
Also die wohnen alle im gleichen Hotel. Das ist in gewisser Weise bemerkenswert, weil die Sportstätten nicht in den gleichen Orten sind. Es ist sicher so, also die Kombinierer zum Beispiel, die sind nach diesem sechsten Platz gemeinsam zum Kaffee trinken gegangen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht informiert darüber, ob da noch irgendeine andere, jemand aus einer anderen Sportart dabei war, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Also die werden natürlich schon, so wie das halt immer so ist, so in, wenn sie was machen, so in Grüppchen gehen. Aber grundsätzlich hat man schon den Eindruck, dass es ein Bewusstsein gibt dafür, dass man ein ganzes nordisches Team ist und da sich jetzt nicht in dem Sinne, also schon gar nicht aus dem Weg geht, aber dass man auch ein Bewusstsein dafür hat. Also das schließe ich einfach daraus, dass wenn man jetzt den Severin Freund zum Beispiel danach gefragt hat an diesem schwarzen Sonntag, als die Mixed-Staffel zwar die Mixed-Skispringer ihre Bronzemedaille gewonnen hatten, aber alles andere irgendwie so ja wirklich einfach schlecht gelaufen war, da hat er dann schon gesagt, ja, also das freut einen schon, dass man auch für die ganze Mannschaft da einen Beitrag leistet, damit dieser schwarze Sonntag sich ein bisschen wenigstens lindert und so. Also die stehen natürlich für sich, die sind fokussiert auf ihre Sachen, aber die sind auch jetzt nicht so verbohrt, dass sie nicht sehen, dass jede Medaille sozusagen in eine Mannschaftswertung eingeht und sie also nicht nur für ihre eigene Sparte zu bestehen haben.
Du gibst die Stichworte selbst. Das Mixspringen, hat sich dieser Wettbewerb aus deiner Sicht bewährt?
Ja, ich finde es gut. Also ich meine, es gibt ja wirklich viele unsinnige Wettbewerbe im Wintersport, die eingeführt werden. Also das ist ja echt, also manchmal verzweifelt man fast an der Beliebigkeit der Wettbewerbe, weil gerade die FIS bei den Nordischen vor der letztes Mal bei der WM, da mussten die dann noch den Mannschaftswettbewerb von der Normalschanze bei den Skispringern einführen und einen zweiten Stadtschulwettbewerb für die Kombinierer von der Normalschanze und so. Also es war sehr ähnliche Wettbewerbe, die irgendwie so eine gewisse Beliebigkeit dann mit sich brachten. Aber dieser Mixwettbewerb, das ist schon irgendwie was, das bringt so ein bisschen anderen Ton rein. Das ist dieses Geschlechterübergreifende, das hat auch irgendwie, das wirkt auch irgendwie modern, weil es auch irgendwie so so unsinnig ist, so Fraktionen zu bilden zwischen den Geschlechtern und es ist halt auch was so ein bisschen klassischerweise und logischerweise, es geht ja gar nicht anders, trennt der Sport natürlich immer die Geschlechter, ja, weil die Physis der einzelnen Geschlechter ist halt so unterschiedlich, dass die Leistungen nicht vergleichbar sind. Deswegen kann man einfach nicht Männer und Frauen gegeneinander Fußball spielen lassen. Aber man kann doch gerade im Einzelsport doch Möglichkeiten finden, wie sie gemeinsam Teams bilden und dann sozusagen das, was vergleichbar ist, miteinander verglichen wird. Und das wird gemacht und das finde ich gut und ich finde, dass man das auch so beibehalten sollte.
Zurück zu unserer Eingangsfrage. Die überragende Nation in Val di Fiemme ist Norwegen, wie ja auch schon bei der Biathlon-Weltmeisterschaft. Muss man bei diesen Laufleistungen ein gesundes Maß an Skepsis eventuell mitbringen?
Ja, das muss man immer, aber nein, es ist, also ich habe mich hier mit dem FIS-Beauftragten für die Bluttests unterhalten, mit dem Rasmus Damsgaard, einem Mann, der eine Firma für Dopingkontrollen hat und eigentlich schon glaubwürdig sein sollte, aber gut, man weiß es immer nicht so genau. Lass uns mal da hinten gestellt, aber auf jeden Fall, der sagt, dass die beste Anti-Doping-Arbeit in Norwegen gemacht werde. Also dass die scheinen also mit einigen Bluttesten und Screenings und so weiter irgendwie sehr, sehr, sehr beeindruckend zu sein. Kann ich so nicht beurteilen, muss ich es mal so stehen lassen. Und Tatsache ist, dass es in Norwegen einen sehr hohen moralischen Anspruch gibt an Sport. Also für die würde eine Welt untergehen, wenn jetzt rauskäme, dass eine ihrer Staatsis hier gedopt hätte. Was jetzt dieser moralische Standard im Einzelnen bedeutet, weiß ich nicht. Jetzt gerade kam wieder die Meldung, dass dass Björn Daly zu seinen aktiven Zeiten irgendwie horrend hohe Blutwerte hatte. Ja, also das war sicher in den 90er Jahren auch in Norwegen mal ein Faktor, das Dopen. Mittlerweile ist es halt so, du hast ein bisschen andere Überwachungsmöglichkeiten durch eben diesen Blutpack, der so Profile darstellt und dann Experten erkennen lässt, wie sich wer zu welchen Zeiten verhält und wie sich sein Blut verhält, wie sich die sauerstofftransportierenden Bestandteile des Blutes in ihrem Vorkommen im Blut irgendwie verändern und so. Und da soll es angeblich zu weniger Schwankungen denn je kommen, aufgrund der Anti-Doping- und Kontrollpolitik der FIS, der WADA. Und das trifft natürlich dann auch die Norweger zu und dann macht das Ganze schon glaubwürdiger. Aber was wirklich immer dahinter steckt, das weiß unser einer eben nie, eigentlich. Ja, also die Experten, die darüber sprechen, wie eben der Herr Damsgaard, der steht im letzten Ende ja auch für seinen Weltverband und man weiß nie genau, aus welchen taktischen Erwägungen heraus die uns einfach wirklich richtig informieren darüber, was dopingmäßig läuft. Aber also insofern, Skepsis ist immer gut, man sollte aber auch berücksichtigen, dass es Argumente gibt dafür, dass das momentan gar nicht so unsauber läuft bei den Norwegern.
Über jeden Zweifel erhaben ist die Laufleistung des Thomas Hahn in der Loipe, aber wie oft konntest du eigentlich die Skier anschnallen?
Ja, hier jetzt überhaupt nicht. Also das hat einfach nicht geklappt. Schade übrigens, weil die Loipe sieht hier echt gut aus. Und das ist ja eine ganz berühmte, also die Marcia Longa Loipe, die hier vorbeigeht in Tesero, die schreit fast danach, dass man da drauf geht, aber nee, ich habe das nicht geschafft. Also das ist doch dann irgendwie, ich will es jetzt nicht übertreiben, es ist jetzt nicht überstressig, aber man ist doch mit dem Kopf woanders und ich habe es einfach irgendwie nicht hingebracht, damit zu organisieren, jetzt hier Ski zu kriegen und die Leute zu gehen, leider. Nee, Pizza haben wir viel gegessen, das ist wohl wahr.
Und da sind die Italiener natürlich auch unschlagbar beim Essen, Thomas. Dann vielen Dank, aber was wird für dich am Wochenende noch ein Highlight werden?
Das Highlight am Wochenende, naja gut, ich bin halt hier bei der Ski-Nordisch-WM und da ist am Sonntag ist der 50-Kilometer-Lauf der Männer, das ist natürlich schon Königsdisziplin, ein bedeutender Wettkampf. Und Samstag ist Mannschaftsspringen der Skispringer. Also schon noch so ein paar Klassiker und die schaue ich mir natürlich an und muss ja dann auch darüber berichten. Also ich habe hier ein nicht ganz entspanntes Wochenende bei der Ski-Nordisch-WM, das mir im Rahmen meines Berufs, den ich sehr gerne tue, wieder sehr viel Spaß machen wird, schätze ich mal.
Danke dir, Thomas, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, bis dann. Ciao.
Grüß euch, da ist der Alex Antonitsch und ihr hört Sportradio360.de.
Cool. So, liebe Sportsfreunde, wir sind zurück bei Sportradio360.de, Big Show Nummer 90, man höre und staune, und wir kümmern uns jetzt um den Tennissport und haben zwei wahre Experten, eigentlich sind sie schon Stammgäste hier bei uns in der kleinen, feinen Show bei uns. Ich begrüße von Tennisnet zuerst Jörg Almeroth. Schönen guten Tag, Jörg.
Guten Morgen, Marco, hallo.
Und wir haben einen, der sich auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder hier blicken lässt bei Sportradio 360, Andreas Dürrieux. Grüße dich, Andi. Immer über den Globus verteilt,
servus, bei jedem Tennisturnier mit dabei. Servus, Jörg. Hallo, servus, Marco.
Morgen, Andi.
Servus. Ja, ihr beiden, aktuell sicherlich ein aus deutscher Sicht sehr positives Thema. Derzeit schlägt ja die ATP-Tour in Dubai auf. Daniel Brandt steht im Viertelfinale. Wenn diese Sendung hier online geht, dann könnte das Match schon vorbei sein. Das Viertelfinalmatch von Daniel Brandt, der spielt gegen Juan Martin Del Potro. Jörg, als Qualifikant jetzt im Viertelfinale stehend, er hat Michal Juschny geschlagen. Das ist ja aus deutscher Sicht eine super erfreuliche Nachricht.
Das ist es in der Tat und ich muss sagen, ohne mir jetzt allzu sehr auf die Schulter zu klopfen, von Daniel Brandt hatte ich mir eigentlich auch den größten Überraschungsfaktor in dieser Tennissaison erwartet, aus deutscher Sicht. Und eigentlich umso bedauerlicher muss ich sagen, dass Daniel Brandt nicht für das Davis Cup Spiel in Argentinien aufgestellt worden ist, denn da hätte er meiner Meinung nach unbedingt auch hingehört.
Andi, du hast sicherlich auch Daniel Brandt schon das ein oder andere Mal verfolgt. Welche Möglichkeiten schätzt du ein, wie er diese Saison oder beziehungsweise auch die kurzfristige Zukunft durchaus bestreiten kann? Weil Daniel Brandt ist jetzt so ein Name aus Deggendorf, also in der Nähe hier aus Bayern, aus München, hat man jetzt nicht so auf der Liste gehabt letztendlich. Tommy Haas, über den sprechen jetzt viele, weil er die deutsche Nummer 1 aktuell ist. Sonst waren immer Namen wie Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer natürlich auch genannt. Jetzt kommt dann Daniel Brandt um die Ecke. Wie schätzt du ihn ein?
Für mich ist natürlich dann Daniel Brandt eine Geschichte, dass er eigentlich das Spiel, das er am Platz spielt, privat vom Charakter her nicht voll vertritt. Das heißt, er ist ein offensiver Typ, er ist ein aggressiver Typ am Platz. Privat, wo ihn bekennst, ist er zurückhaltend, lieb und nett. Vielleicht fehlt ihm so ein letztes bisschen dieses Grätzensein, wie man in Österreich sagt. Ja? Also diese Streetfighter-Mentalität. Aber warum soll ihm nicht jetzt auch der Knopf aufgehen? Für mich ist er eine Art Shotmaker mit einem riesen, riesen Potenzial.
Wir hoffen natürlich, dass Daniel Brandt sich gegen Juan Martin Del Potro durchgesetzt hat. Wir drücken weiterhin den Daumen. Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal sagen, Viertelfinale in Dubai bei so einem wirklich stark besetzten Turnier. Es gibt ja auch ein bisschen Geld zu verdienen, ist schon mal aller Ehren wert und das als Qualifikant. Jörg, du hast bei Tennisnet eine Geschichte geschrieben über Roger Federer. Er ist sowas wie eine PR-Lokomotive in Dubai. Er ist Rekordsieger in Dubai. Jetzt hat er bis dato noch keinen Satz abgegeben. Auch Novak Djokovic ist er mit dabei. Was kannst du uns genauer darüber erklären? Warum ist Roger Federer so wichtig für das Turnier in Dubai?
Naja, vor allen Dingen, weil er sozusagen, ja, Dubai ist wirklich in der Tat zu seiner zweiten Heimat geworden. Er ist ja sehr häufig in diesem Turnierbereich auch unterwegs, trainiert da. Also er ist jemand, der da ständig unterwegs ist und eigentlich auch sein frühester, wie beispielsweise beim Turnier in Halle in Deutschland, eigentlich von frühester Zeit dieses Turniers an dabei und ist wirklich natürlich ikonenhaft in Dubai eigentlich seine Statur da. Und wichtig für dieses Turnier ist er natürlich jetzt gerade auch nochmal in diesem Jahr, weil jemand wie Andy Murray fehlt, den natürlich die britische Community in Dubai sehr gerne da gesehen hätte. Ich weiß nicht genau, was da nun passiert ist. Möglicherweise geht es da um Antrittsgelder hin und her. Jedenfalls, also Roger Federer ist natürlich da für Dubai auch. Das ist ein Plan der Turniermacher da. Jemand, der über seine aktive Karrierezeit hinaus eine Rolle spielen wird und sicherlich eine Art Botschafterrolle einnehmen wird. Also mehr als bei anderen Turnieren ist er halt jemand, der abends einfach auch die Hütte voll macht. Ich meine, Federer wird da jeden Abend um 7 Uhr angesetzt, das Stadion ist voll und ist auch kein Vergleich zu Djokovic. Also wenn man die beiden jetzt popularitätsmäßig in Dubai jedenfalls nebeneinander stellen würde, wäre das natürlich ein haushohes Heimspiel und plus für Federer. Also es ist schon, wie gesagt, auch eins muss man noch dazu sagen, hat ja dieses Apartment, in dem er jetzt mit seiner Familie wohnt, im Dubai Marina Bereich, haben ihm die Turnierherren ja sozusagen im Gegenzug auch für seinen ständigen Start mehr oder weniger zur Verfügung gestellt. Und ja, Federer hat auch schon eine Audienz bei Scheich Maktoum selbst gehabt da. Also es ist schon was ganz Besonderes, dieses Turnier für ihn. Hat er auch immer wieder betont und insofern werden natürlich alle darauf hoffen, dass letztendlich zu dem Endspiel zwischen Djokovic und Federer kommt auch.
Jetzt hat ja mehr oder weniger die Staaten um das Emirat herum viel Aufmerksamkeit erregt in den vergangenen Jahren. Stichwort ist sicherlich die Fußball-Weltmeisterschaft, die ja dort dann stattfindet in Katar, wobei man sich nicht ganz sicher ist, wann die dann ausgetragen wird. Andi, gerade so Dubai, Katar, wie wichtig sind diese Turniere eigentlich für die ATP-Tour? Es gibt Geld zu verdienen. Wie wichtig können diese Turniere auch in der Zukunft sein?
Das ist eine gute Frage, aber ich muss sagen, damit beschäftige ich mich kaum. das ist mir jetzt also vom Training spezifisch. Vielleicht kannst du die Frage jemandem Arm stellen.
Ja, dann mache ich das gleich mit Jörg.
Ja, ich kann es beantworten, weil ich beide Turniere seit 10 Jahren eigentlich regelmäßig besuche. Und in Katar, ja, ich habe natürlich ganz, ganz große Zweifel an dieser Weltmeisterschaft gehabt und muss dazu sagen, ich hätte es nie in meinem Leben für möglich gehalten, dass sie jemals dahin vergeben worden wäre. Im Tennisbereich natürlich, sie sind große Geldgeber, Dubai natürlich viel mehr, weil der Tenniszirkus sich da schon länger aufhält irgendwo und die Stadt entwickelter ist und die Spieler natürlich dann im Zweifelsfall auch lieber nach Dubai kommen. Wie gesagt, man hat natürlich in Doha gesehen, in den 3 Jahren, in denen die Weltmeisterschaft der Frauen des Masters in Doha war, es war natürlich, wie gesagt, man hat viel Geld dafür gekriegt, die WTA, aber die Zuschauerzahlen waren natürlich bedrückend. Also am Abend, wenn dann Serena Williams gegen wen auch immer spielte, vielleicht mal 1.000 Zuschauer, 2.000 Zuschauer, das ist natürlich eine Katastrophe PR-mäßig im Grunde genommen. Also bei aller Investitionsbereitschaft, die Scheichs da haben, ist es natürlich immer etwas Künstliches. Viel mehr in Doha als in Dubai, denn ich meine, in Dubai inzwischen muss man sagen, hat man Schwierigkeiten schon vor dem Turnierbeginn überhaupt für die letzten 3-4 Tage des Turniers irgendeine Karte zu kriegen. Also das Turnier ist eigentlich komplett ausverkauft inzwischen und das muss man anders beurteilen. Doha ist wirklich noch, steckt trotz aller Investitionen immer noch sehr, sehr stark in Kinderschuhen eigentlich. Und es fehlt einfach das Publikum. Die Stadt ist ja nicht größer als eine mitteldeutsche Großstadt. Also insofern werden sich manche noch sehr wundern, was da bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ablaufen wird dann.
Andi, jetzt hat sich Roger Federer ja noch eine Menge vorgenommen für diese Saison. Er peilt auch wieder die Nummer 1 an, auch wenn das im Moment sich schwierig darstellt, weil er viele Punkte zurückliegt hinter Novak Djokovic. Es wurde auch in den letzten Tagen wieder vermehrt geschrieben, was er alles macht in Zukunft. Er wird ja Indian Wells spielen, Miami wird er auslassen, er wird da so eine 2-monatige Pause einlegen. Er braucht diese Pausen, wie er sagt, um dann auch die intensiveren Trainingssessions auch wieder einzustreuen. Und Roger Federer ist ja einer, der eben nicht mehr alle großen Masters-Turniere spielen muss. Da gibt es diverse Richtlinien ja auch im Tennis. Kann das ein Vorteil sein für Roger Federer tatsächlich, nicht nur vielleicht einen weiteren Grand-Slam-Sieg zu holen, sondern tatsächlich auch wieder die Nummer 1 anzupeilen?
Die Nummer 1 kann er vergessen mit dem Turnierplan. Das steht einmal völlig fest. Also da reden wir jetzt von 2 Paar Schuhen. Für mich könnte er einer werden, so wie der Connors oder so war. Also der auch mit fortgeschrittenem Alter, jetzt spricht man ja schon von einem Methusalem, wenn er 35 plus ist, aber für mich hat er so ein Talent und so eine Gabe und so eine Spielauffassung in die Wiege gelegt bekommen, wobei ja alles andere faul ist, das wissen wir auch, aber aus gesundheitlichen Gründen werden diese Pausen immer länger werden. Nummer 1 ist für mich unrealistisch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, ob er das so wirklich gemeint und gesagt hat, aber was er allemal noch kann und auch tun wird, ist den einen oder anderen Grand Slam-Titel am ehesten in Wimbledon noch dazu zu adden zu seinem Konto und ansonsten halt alle möglichen Leute zu ärgern. Es macht ihm Spaß, dort Tennis zu spielen und ich hoffe, er macht uns allen noch viel, viel Freude, ob der jetzt Nummer 1 ist oder nicht, ist eigentlich völlig wurscht. Im Gegenteil, es wäre sogar geiler, wenn er länger pausieren würde, ja, à la Nadal, weil ich glaube, dass er nicht so lange brauchen würde. Wenn er, sagen wir jetzt einmal, sagt, er hat ja keine Lust und kommt dann mit 33, 34 sicherlich wieder schneller und gefährlicher auch zurück.
Andi, Rafael Nadal, über den wird natürlich auch in den letzten Wochen wieder viel gesprochen, nachdem er sein Comeback gegeben hat.
Mein Liebling.
Genau, deswegen frage ich dich. Jetzt erwägt man im Nadal-Lager möglicherweise die Turniere Indian Wells, Miami auszulassen. Rafael Nadal hat ja auch selbst gesagt, naja, so die Haarplätze waren vielleicht nicht gerade förderlich für seine Kniebeschwerden, um sich dann eben vielleicht auch komplett vorzubereiten auf die Sandplatzsaison in Europa. Nachvollziehbar die Entscheidung, dass man möglicherweise die Turniere in den USA auf Haarplatz dann auslässt?
Ja, sicher. Also ganz, ganz klar. Das kann er nur selber beantworten. Und wenn er das so sagt, und ich habe auch gehört, er hätte bereits definitiv abgesagt. Ich glaube, er hat nur ein Ziel, und da würde er auch seine Unsterblichkeit sozusagen quadrieren. Das ist Paris. Für mich wird sich das heuer leider für ihn nicht ausgehen, sage ich ganz ehrlich. Weil jetzt kommen dann ein paar Tests, das waren ja jetzt sozusagen Pimpel-Turniere, wo er auch jetzt angetreten ist, beziehungsweise dabei ist. Wir übertragen ja auch wieder auf OSPN Plus das Finale aus Acapulco. Ist für mich ganz klar Nadal gegen Ferrer. Ich glaube nicht, dass der Nadal schon soweit ist, diese ewig langen Ballwechsel mitzugehen und diese nicht nur Geduld, auch die körperlichen Voraussetzungen zu haben, die es dann braucht. Und wenn es über 5 Sätze geht, fürchte ich auch nicht. Ich bin ein Fan von ihm. Aber was immer da jetzt passiert ist, was da dahinter steckt, möchte ich nicht kommentieren. Wenn es diese Knieverletzung ist, dann wird er selber wissen, wie er damit umgeht. Und ich denke nur, also um auf das Sportliche zurückzukommen, er wird das Top-10-Niveau wieder haben, aber ich sehe ihn jetzt heuer nicht als Sieger. Monte Carlo könnte sich ausgehen, aber diese 5-Satz-Schlachten, glaube ich, weder auf Hartplatz schon gar nicht und in Wimbledon auch nicht. Also ich glaube, da ist jetzt einmal angesagt, Geduld und wieder auszutrainieren, vielleicht für nächstes Jahr, wenn das wieder rein.
Jörg, wie siehst du die Nadal-Personalie im Moment?
Ja, eigentlich ist das, muss man ja sagen, die beiden Themen, die ihr gerade angesprochen habt, haben ja irgendwie schon was Verbindendes, weil man sieht ja eigentlich, dass sowohl Federer wie Nadal irgendwo ihre Pausen brauchen und die auch verdient haben und eigentlich beide sicherlich nicht mehr den großen Ehrgeiz haben, ständig dieses Nummer-1-Ziel anzupeilen. Ich meine, die beiden werden, wenn sie danach gefragt werden, aus Höflichkeit natürlich immer sagen, klar, wir peilen die Nummer-1 an, aber das ist nicht mehr auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Also bei Nadal stimme ich Andi voll zu. Ich meine, was kann er gewinnen an großen Turnieren? Das ist Paris, das ist sicherlich nicht mehr die US Open, da sind andere im Spiel, Mari Djokovic, Federer vielleicht auch, das wird sein großer Fokus sein und er wird alles, aber auch alles praktisch zur Seite stellen, was ihm dabei im Weg ist. Also er wird alle möglichen Turniere, die er nicht, wo er meint, da muss ich nicht spielen, das tut mir nicht gut körperlich, wird er sein lassen. Das kann auch noch größere Sandplatzturniere im Frühling betreffen. Also Indian Wells und Miami sowieso, das ist sozusagen nicht zielführend für ihn. Und um das kurz bei Federer zu sagen, da gilt ja das Gleiche. Also er hat ja im letzten Jahr auch deutlich gesagt, dass diese Saison für ihn so schwer war, weil er sie nicht strukturieren konnte, weil er ist ja sehr strukturiert in seinem Tennisjahr. Er spielt immer eine gewisse Zeit, dann macht er eine gewisse Zeit seine Trainingseinheiten. Und insofern erwarte ich eher mehr von ihm. Würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass bei Federer nur Wimbledon jetzt die Chance da ist auf einen Grand-Slam-Titel oder einen großen Titel. Aber wie gesagt, beide wird man durchaus eher selten auf dem Tennisplatz sehen, das ist klar.
Andi, du kennst dich natürlich richtig perfekt aus im österreichischen Tennisbereich. Ich frage mal ganz provokant, hast du dir in letzter Zeit mehr auch von eurem berühmtesten, eurem bekanntesten Tennisspieler erwartet, sprich Jürgen Melzer?
Naja, die Frage ist wobei ich da jetzt vorsichtig bin, also ich bin einer, der ihn eigentlich immer schont, aber man muss dann also wirklich auch die Kirche im Dorf lassen. Das Davis Cup war leider bodenlos, also das ist mir nicht nachvollziehbar. Das hat für mich auch damit zu tun, jetzt wird einer älter, jetzt ist er 31, jetzt hat er vielleicht im Hinterkopf nicht mehr wirklich diese pure Bereitschaft da anzutreten als Leithammer. Es mag lästig sein, natürlich tut man es trotzdem, weil sonst hätte Österreich überhaupt keine Weltgruppenberechtigung mehr. Jetzt hat man dort verloren in Kasachstan, dann wundern sich alle, ich auch, wie ist das, dass er nicht einmal eine Woche später spielt, der Finale, wo war das, ich glaube Zagreb, ja, gegen Herrn Cilic wieder.
völlig andere Bedingungen. Dann kommt dann auch Memphis als Titelverteidiger, verliert dort erste Runde. Also das ist für mich ist er einer, der da dieses Top-30-Niveau hat, vielleicht auch noch ein, zwei Jahre. Aber ich fürchte, die beste Zeit ist leider vorbei. Wobei ich da auch sage, aber das hört sich immer so Oberzeit an, nur euch nicht das zu sagen, weil ich jetzt schon seit über 30 Jahren in Tennis da vorrangig mit dabei bin, dass der halt mental wirklich arbeiten sollte und zwar zielgerichtet und das auch wollen müsste und dann hätte es ein Ziel, dann könnte er noch einmal einen Sprung machen.
Mhm. Wir wollen uns natürlich auch so ein bisschen um die Damen kümmern, um so eine kleine Brücke zu schlagen zu einem Thema, was wir dann noch besprechen wollen. Es hat eine Zusammenarbeit gegeben jetzt zwischen Nicolas Kiefer und Maria Sharapova. Die haben sich in Los Angeles getroffen. Der Kontakt kam ja über Thomas Höchstädt. Jörg, weißt du Näheres, wie wird diese Zusammenarbeit weitergehen? Wird sie weitergehen? Denn was ich bisher so gelesen habe, ist es ja noch nicht so ganz klar. Oder hast du auch Informationen bekommen, wie denn überhaupt das alles so gelaufen ist zwischen den beiden?
Ja, in der Tat, du hast es kurz beschrieben und eigentlich auch damit schon umfassend. Das ist eben ein Kontakt, der über den alten Trainer Thomas Höchstädt entstanden ist und Nicolas Kiefer. Naja, bei aller Liebe ist er sicherlich nicht damit ausgelastet, total im Hannoveraner Leistungszentrum den einen oder anderen Nachwuchsspieler zu betreuen. Ich meine, wenn so ein Anruf kommt, mit Maria Sharapova, wenn auch nur auf Zeit zunächst, mal ein paar Trainingseinheiten zu bestreiten, kann man schlecht Nein sagen. Ob das eine größere Zukunft hat, Dauerhaftigkeit, bezweifle ich jetzt mal eher, periodisch möglicherweise, je nachdem, also die ist ja da auch so, dass sie sagt, okay, das ist so eine Art Dienstleistungsbetrieb natürlich bei ihr, sie sagt, jetzt für den und den Zeitraum brauche ich den und den Spieler vielleicht mal und dann ruft der Höchstädt den Kiefer oder auch mal jemand anderen an und auf der Basis muss man das betrachten. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Ganzjahresarbeit sein wird, aber wie gesagt, interessant für ihn und wird ihn sicherlich auch mal irgendwie noch weiterbringen und ich kann mir auch vorstellen, dass er Kiefer durchaus im Trainerbereich dann auch mal irgendwann ein anderes Niveau anstreben wird und ja, vielleicht ist er ja auch mal irgendwann eine Option für den deutschen Davis Cup Job. Mhm.
Maria Sharapova, eine Lady, die immer im Fokus steht, in der breiten Öffentlichkeit. Fast alle Tennisspielerinnen und Tennisspieler sind auch in sozialen Netzwerken aktiv, sprich Twitter und Facebook. Jetzt hat es eine Geschichte gegeben an die Rebecca Marino, eine junge Kanadierin, die auch schon seit einigen Jahren immer mal wieder an Depressionen litt, hat ihre Karriere beendet, aufgrund auch von Anfeindungen eben in diesen sozialen Netzwerken. Ich weiß, du redest immer sehr gerne über das Sportliche, aber du kennst auch so viele Spielerinnen und Spieler. Wie gefährlich ist das tatsächlich, diese sozialen Netzwerke für die Spielerinnen und Spieler mit Anfeindungen? Was kann man dagegen tun? Ist das Management da gefragt, dass so ein Fall wie Rebecca Marino, der sicherlich sehr traurig gelagert ist, dann auch eben nicht mehr auftritt?
Ja, also ich glaube, das muss man da trennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwelche sozialen Netzwerke jetzt der Hauptgrund sind, dass man seine Karriere beendet, weil so sensibel darf man nicht sein. Ich muss mich ja dort auch nicht sozusagen präsentieren, wenn ich das nicht möchte. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und wenn ich dann traurig bin, dass mir die Leute schimpfen oder nicht wollen, müsste eigentlich an mir abprallen, wenn ich fähig bin, vor 10.000 Leuten zu spielen oder Millionen im Fernsehen, dann müsste das eigentlich ein kleiner Aspekt sein. Aber ich weiß schon, auch von vielen, auch leider Guillermo Quaria oder Gaston Gaudio, dass da viele unter Depressionen weg waren bzw. gelitten haben. Das ist ja so, dass man das vielleicht gar nicht so mitbekommt in der Öffentlichkeit. Man glaubt immer, das ist alles eitel ohne und der Circuit ist wie Club Mediterranee. In Wahrheit ist es ein Einzelsport. Du kämpfst für dich selber. Du hast um dich herum, wenn du so willst, heidnische Feinde, weil jeder will dich schlagen. In Wahrheit, Freundschaften sind ganz, ganz selten. Jetzt, wie geht man damit um? Als junger Mensch, da bleiben sicherlich auch viele leider nach wie vor psychisch auf der Strecke. Ich glaube, das ist dann eine Erziehungssache, auch Trainersache, ganz, ganz wichtig in jungen Jahren, um die Leute auch mental darauf einzustellen. Mhm.
Als du das gelesen hast, Jörg, mit Rebecca Marino, was ist dir da so als erstes durch den Kopf geschossen?
Eigentlich, dass Tennis sozusagen jetzt keine da auch natürlich keine problemfreie Zone ist, weil ich meine, man hat jetzt gerade wieder auch vor kurzem gelesen, wie sehr auf Facebook unter Schülern das Mobbing halt verbreitet ist, in Klassen, innerhalb der Klassen, innerhalb der Schulen und so weiter. Und wenn man sich da sozusagen in diese, gerade als exponierte Person dann irgendwie in diesen Bereich hineinbegibt und natürlich unglaubliche Reaktionen da zum Teil hat, ich finde es Wahnsinn, aber ich muss auch ganz eindeutig Andi zustimmen. Ich glaube nicht, dass es sozusagen ein singulärer Grund dafür gewesen ist, seine Karriere zu beenden. Da haben sicherlich ganz andere Faktoren auch noch eine Rolle gespielt, eben eine gewisse gesundheitliche, mentale Vorbelastung. Insoweit klar ist es natürlich trotzdem ein unglaublich trauriges Phänomen, dass dann also auf einen Tweet irgendwelche absoluten, ja, proletenhaften Reaktionen da entstehen und jemand beleidigt wird und so weiter. Das ist natürlich, ja, das ist ein Zeitphänomen und weiß nicht, irgendwie, das ist der Geist, den das Internet sozusagen aus der Flasche herausgelassen hat, und kann man auch irgendwie, diese ganze Entwicklung ist ja nicht mehr umkehrbar, ne? Also ja, traurig.
Wünschen wir Rebecca Marino alles Gute. Mit Depressionen ist nicht zu spaßen, generell nicht im Sport, beziehungsweise auch im ganz normalen Leben, im Umfeld, wenn einer oder eine unter Depressionen leidet. Andi, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir wollen dich aber nicht entlassen, bevor du uns nicht deine Highlights verraten hast, die da möglicherweise anstehen am kommenden Wochenende. Gibt es irgendwas, worauf du dich so richtig freust?
Ja, also ich würde mich sehr freuen, bei euch wieder mit sprechen zu dürfen demnächst. Das ist eine geile Sendung. Muss ich ehrlich sagen, ich finde, man sollte das ausbauen. Möglicherweise auch auf irgendwelche Diskussionen, wann einmal heiße Themen herrschen, egal wann und wo, das gehört einfach forciert. Der Tennis Talk, man muss ja 24 Stunden an nichts anderes denken aus meiner Sicht. Aber um jetzt ernst zu werden, ja, also am Wochenende natürlich stimme ich dem Jörgel bei, dass ich sagen muss, ja, also Federer gegen Djokovic wäre eine feine Geschichte.
Okay.
Für die Daumen halten, aber ich denke einmal, wenn sich der Djokovic durchsetzen dort, und das andere ist, ich wäre das Wunschfinale, das eigentlich aufgelegt ist, in Acapulco jetzt Ferrer gegen Nadal. Und da denke ich, dass der Herr Ferrer irgendwie gewinnen wird nach 4,5 Stunden oder auch schneller. Schauen wir mal, wie es sein wird. Auf jeden Fall freue ich mich, und ich würde mich auch wieder freuen, bei euch mit dabei sein zu dürfen.
Wir haben dich immer auf dem Zettel, Andi. Jörg, du merkst ja auch, bei Andi dreht sich alles ums Tennis, ja, auch die Highlights am kommenden Wochenende. Was sind deine Highlights?
Ich bin nicht zur Sache, aber ich habe schon trainiert und ich bin gerade vom Training gekommen, und dann habe ich eigentlich vergessen, dass ihr mich anruft, aber es war mir trotzdem eine große Freude.
Ja, uns auch. Jörg, was sind deine Highlights am Wochenende?
Das Wochenende beginnt meine schon Highlights. Sozusagen mit Frankfurt gegen Mönchengladbach, meinem Heimverein sozusagen, also Gladbach wohlgemerkt. Und dann eben logischerweise auch das erwartete und erhoffte Federer gegen Djokovic-Finale in Dubai mit leichten Vorteilen für Djokovic aus meiner Sicht.
Wir sind sehr gespannt. Andi und Jörg, vielen, vielen Dank. Es hat wieder eine große Freude gemacht, mit euch beiden über den Tennissport zu plaudern. Wir könnten das, glaube ich, noch eine halbe Stunde, eine Stunde machen. Es gibt noch so viele Themen, die man ansprechen könnte. Das werden wir aber im Bälde auf jeden Fall nachholen. Wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und dann bis bald hier bei sportradio360.de. Danke euch beiden.
Besten Dank.
Danke, Marco. Danke an den Jens. Schöne Grüße. Tut, dass er das vorantreibt. Das müssen wir einmal schauen.
Machen wir. Servus. Danke.
Hallo, hier ist Dimitri Petzold, der Torwart der Hannover Scorpions, und ihr hört sportradio360.de.
Die 4-Stunden-Marke haben wir, glaube ich, heute nicht geknackt, aber wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt. Der Produzent Jens Holber, der mir gegenüber sitzt, hat eine Menge zu tun. Aber es war wie immer, wie ich fand, heute in der Big Show 90 eine mega spannende Unterhaltungsshow, die wir hier geboten bekommen haben von unseren Experten. Ich weiß gar nicht, was wir alles gelernt haben. Wir haben eine Menge gelernt, Jens.
Wir haben eine Menge gelernt. Ich weiß auch gar nicht, was am meisten herausgestochen ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass mein Weltmeistertipp Jenson Button jetzt von Marc Surer gar nicht so weit vorne gesehen wurde.
Ja, aber dafür von Christian Nimmervoll. Also der hat ja durchaus Jenson Button vielleicht dann doch auf der Rechnung.
Ja, ich habe ihn auch auf der Rechnung. Und wer man immer auf der Rechnung haben sollte, sind die Handballer. Weißt du, ich spreche gern mit Handballern.
Ja.
Auch wenn mein Fehler es war, redaktionell nicht vorzubereiten.
Ja, aber weißt du, wenn man eine Sendezeit hat von über 3,5 Stunden, glaube ich, dann ist ein Fehler durchaus mal verzeihbar.
Da kann ich alles sitzen. Übrigens nicht alles sitzen. Wir hatten ja angekündigt Kai Dittmann.
Ja,
und der liebe Kai hat mir eine SMS geschrieben, leider, das Thomas-Wagner-Phänomen. Tochter krank geworden, musste zum Arzt, da hat sich sehr gefreut auf dich und auf Philipp Seldorf. Aber wir wissen bei Kai, er wird in naher Zukunft wieder bei uns sein.
Also ist auf jeden Fall nicht den roten Astra kaufen von Thomas Wagner.
Wird er auch nicht machen, weil der wahrscheinlich sofort verschrottet wird.
Das kann ich mir allerdings vorstellen.
Das Gewinnspiel.
Ich wollte es gerade andeuten. Es gibt ja was zu gewinnen. Wie ich weiß, in der vergangenen Woche habt ihr das ja hier installiert. Eine leere Almdudler-Dose. Ich muss schon aufstoßen davon, weil ich gerade eine getrunken habe. Zu gewinnen von Julia Schaaf.
Das Problem, das wir jetzt haben, wir müssen den Forensiker der Gerichtsmedizin München einfliegen lassen, damit wir per DNA feststellen können.
Ja.
Also welche hat jetzt Julia getrunken? Also die du jetzt in der Hand hast, die werde ich sofort markieren und auf Wunsch unserem Gewinner dann zukommen lassen. Aber ich glaube, wir werden jetzt, Markus Gaub hat ja alternativ vorgeschlagen, vielleicht Gummibärchen zu verschicken. Wir werden eher das tun, aber wir müssen den Gewinner küren.
Oder wir müssen auch ganz ehrlich sein, es gibt halt mal ein Autogramm oder so von uns irgendeinem.
Naja, aber da kommt ja nur die Julia in Frage eigentlich mit ihrer zauberhaften Mädchenhandschrift. Und wenn sie das nächste Mal hier ist, wird sie dem sicherlich Sorge tragen. Was wir nicht leisten können, ist, einer der Kollegen hatte angefragt, der Gewinner oder der Kandidaten, unsere Barcelona-Flagge. Aber da bin ich knallhart, auch wenn es mit Barcelona jetzt sowas von den Bach runtergeht, die bleibt hier hängen.
Ja,
das können wir nicht machen. Ich biete gerne an als Österreicher, dass wir die Bayern-Fahne weitergeben und stattdessen ja einen Verein eurer Wahl hier reinhängen.
Da bin ich natürlich mit Borussia Dortmund sehr weit vorne, selbstverständlich. Aber wir müssen natürlich den Gewinner letztendlich küren.
Marco, pass
auf. Das haben ja uns sehr, sehr viele.
Ja, es ist kaum überschaubar. Aber wir machen es am besten so, du hast keine Ahnung, wer alles auf der Liste steht.
Nein.
Du nennst mir eine Zahl zwischen 1 und 2817 und ich werde dir dann sofort sagen, wer der Gewinner ist.
Okay, dann würde ich sagen, ich nehme 1000...
Matthias Jaukstätter ist der Gewinner unseres Spiels. Nein, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es war natürlich doch einige mehr. Matthias Jaukstätter ist derjenige, der in dieser Woche den Preis absahnt. Wir werden versuchen, in Zukunft neue, andere, ich möchte nicht sagen bessere, aber andere Preise einzuführen.
Ja, wir sind auch für Vorschläge offen.
Bitte,
was wir eventuell für Preise anbieten könnten.
Wir könnten Oliver Pocher, den ich ja nicht so sehr schätze, aber hatte sich ja früher immer selbst angeboten. Ich weiß nicht, ob wir so weit gehen können. Vor allen Dingen, weil wir auch Damen in unseren Reihen haben.
Oliver Pocher als was? Als Gast?
Nee, der hatte sich ja früher mal, hieß es doch Rente Pocher.
Ach, Rente Pocher.
Ja, das können wir, glaube ich, nicht bieten. Wollen wir auch gar nicht.
Nein.
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 Was wir wollen, ist Episode 91, Marco.
Nächste Die kommt Woche. Kommende Woche Donnerstag. Wir gehen stramm auf die 100 zu, mein lieber Schwan.
Das sind dann die 4 Stunden.
Noch 10 Wochen, dann ist die 100 da.
Das sind die 4 Stunden.
Und dann ist Frühling. Ja, es ist warm und wir feiern die 100. Wahnsinn.
So
Big sein. Show 90 heute, rekordverdächtig, bahnbrechend sowieso, klein, beschaulich, aber immer informativ. Macht's gut, viel Spaß beim Zuhören, beim Anhören und dann freuen wir uns, wenn wir nächsten Mal Donnerstag wieder on air sind mit der Big Show 91 hier bei sportradio360.de. Macht's gut und Grüße aus München.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!